Hallo zu einem neuen Enjoy Your Bike Podcast. Heute sind wir wieder zu dritt. Wir haben einen Gast, Marius Kartusch. Herzlich willkommen.
Ja, hi zusammen.
Neben mir Dan Miesen, ich bin Ingo Quendler, damit ihr die Stimmen zuordnen könnt. Ja, kurze Einführung. Du bist 33 Jahre alt, fährst seit 1,5 Jahren Rad, seit anderthalb Jahren roundabout. Seit dem Lockdown hast du das Rad für dich entdeckt. Und du warst der Sieger der Orbit-Serie, der schnellste im Deister. Da kommen wir nachher im Detail nochmal drauf. Nur, dass wir dich schon mal ankündigen hier. Gehen so ein bisschen auf deinen sportlichen Werdegang ein, wie du zum Radfahren gekommen bist, warum das von 0 auf 100 auch gleich irgendwie ja so schnell, dass du so schnell geworden bist. Das ist ja irgendwie doch schon sehr erstaunlich. Reden über gekündigte Jobs. Das wird ganz interessant.
Nicht im Detail.
Und ich glaube, nicht im Detail, aber du hast, ihr habt damals sozusagen euer Arbeitsleben auch für eine Zeit aufgegeben. Das wird sicherlich auch ein spannendes Thema. Ich glaube, das war sicherlich auch eine Entscheidung, die auch sich nicht jeder traut. Ja, dann und noch, du bist auch die Badlands gefahren. Das ist jetzt das Rennen, was noch gar nicht so lange her ist. Wann war das Finish? Vor 3-4 Wochen?
Anfang September war Start und dementsprechend, ja. Je nachdem, wie ambitioniert man da unterwegs war, dann vielleicht auch schon nach 2 Tagen das Finish. Ne?
Also ja, okay.
Je nach Aspirant. Ja.
Nee, und das wird der Inhalt dieser Sendung. Wann wir die jetzt tatsächlich ausstrahlen, die Sendung veröffentlichen, wissen wir gar nicht. Das heißt, wir sprechen jetzt, das kann sein, dass das noch 2-3 Wochen dauert, weil wir jetzt einige Sendungen aufgenommen haben in der letzten Zeit. Also nicht wundern, wenn die nicht gleich in 3 Stunden live ist.
Ist in Ordnung.
Ich freue mich aber drauf. Ja, also fangen wir tatsächlich mal an. Wir haben dich kennengelernt virtuell das erste Mal, weil irgendeiner diesen blöden Deister Orbit unter 9 Stunden gefahren ist, wo wir gesagt haben, das kann eigentlich nicht sein.
Ja.
Also haben wir wirklich gesagt,
wir haben
bei Komoot geguckt, was ist denn der so für ein Rad gefahren? Kann das überhaupt sein?
Ja. Hat er einen Motor?
Bei der Planung der Strecke haben wir hier auch einen Podcast gemacht, da habe ich so gedacht, naja, so mit so viel über 4000 Höhenmeter und ist ja nicht ein leichter Orbit, den ich da mit Ingo hingezaubert habe. Schafft das wohl mal jemand unter 10 Stunden? Nun hast du das unter 9 gemacht und dann sorgst du für Aufmerksamkeit. Kann man nicht drum rum.
Naja, du hattest drunter kommentiert unter der Komoot-Strecke, genau. Mhm. Ja, also ich hatte sogar euer Video vorab gesehen, zur Vorbereitung so ein bisschen, einfach um so ein paar Details und ein paar Infos und hilfreiche Tipps noch zu bekommen. Ihr hattet ja auch darüber gesprochen, wo gibt es noch Wasser und solche Geschichten. Das fand ich echt ganz gut, ne? Und da dachte ich so, okay, alles klar. Unter 10 Stunden geht's nicht, sagen die beiden. Mal gucken. Nein, aber Spaß beiseite. Im Grunde genommen ist es ja so, du guckst einfach gar nicht speziell, ich möchte jetzt unter 10 Stunden fahren, sondern du bist eigentlich permanent, in meinem Fall jetzt, in deinem Bereich, in deinem Leistungsbereich. Ich bin halt einfach nach Puls eigentlich gefahren und hatte einfach schon als Referenz von dem Jona, dem später insgesamt Zweitplatzierten, einfach auch schon einen Referenzwert. Der hatte, glaube ich, irgendwie 9 Stunden 26 gebraucht. Und dann ist es natürlich einfach auch schon mal, muss man ganz klar sagen, ein großer taktischer Vorteil. Ja? Wenn du einfach weißt, okay, ich habe die und die Zeit einfach zu schlagen. Und dann weißt du auch, okay, ich muss den und den Schnitt fahren. Ich darf die und die Pause mir nehmen. Und dementsprechend ja, hat es eigentlich ganz gut funktioniert, hatte super Bedingungen und es hat auch ja eigentlich die ganze Woche vorher nicht geregnet, also optimal, ne, muss man ganz klar sagen. Das steht und fällt ja einfach auch mit den Wetterbedingungen. Ne? Also
war das dein erster Orbit, den du gefahren bist oder war das?
Ich glaube, das war dann in der Serie, war das der dritte oder vierte? Der vierte,
okay.
Genau.
Also das heißt, da wusstest du schon aus den anderen Orbits, dass du doch irgendwie ganz gut dabei bist, weil eigentlich ist es ja ziemlich vermessen, wenn man gar keine Ahnung hat vom Radfahren, zwar viel trainiert hat, zu sagen, naja, ich will jetzt mal die erstbeste Zeit machen. Also wie bist du auf die Idee gekommen? Warst du dir deiner Leistung so sicher schon von vornherein?
Nee, gar nicht. Also ich bin ja auch gar nicht da jetzt reingegangen und gesagt, ich will jetzt die schnellste Zeit fahren, sondern ich wusste einfach nur, okay, 9 Stunden 26 ist die schnellste Zeit. Mhm. Also ich habe den Referenzwert gehabt, hatte aber nicht die Ahnung oder Vorstellung, okay, kann das funktionieren, jetzt die schnellste Zeit zu fahren? Also auf keinen Fall. Ich bin jetzt nicht von Anfang an mit dem Wissen reingegangen oder mit dem Vorhaben, ich fahre jetzt auf jeden Fall hier die schnellste Zeit. Nee. Also es war ja sowieso bei mir relativ durchwachsen mit dem Orbit-Verlauf. wie er bei mir stattgefunden hat, weil ich bin direkt im, zu Beginn am ersten Wochenende, Ende Mai war ja, glaube ich, Start. Da bin ich den NRW-Orbit gefahren, den Spinspark von der Jule. Und habe da direkt, hat der Rafa, glaube ich, auch irgendwie schon mal von erzählt, habe da einen Baum touchiert. Er sagte mal, ich bin gegen Baum gefahren. Das stimmt nicht ganz. Ich habe den Baum mit der Schulter touchiert und habe den aber mit so einer hohen Geschwindigkeit touchiert, dass ich dann mit dem Arm mir drei Rippen gebrochen habe.
So. Und das ist natürlich erstmal. Das heißt, der Arm gegen die Rippen
und. Genau, richtig. Ellbogen in die Rippen, drei Rippen gebrochen. Nicht komplett durch, aber.
Fahrfehler oder was passiert?
Das ist Offroad im Gelände, wenn du einfach ein bisschen schlupf oder ein bisschen rutscht im Vorderrad, so war es in meinem Fall. Ja, bin ich einfach ein bisschen weit nach außen getragen worden und ja, und dann einfach mit der Schulter gegen Baum. An sich keine Aktion. Mhm. Bin auch einfach weitergefahren. Ne? War irgendwie 40 Kilometer vor dem Ziel. Hab's aber gemerkt. Ne? Schlecht Luft bekommen dann, aber gut, was willst du machen? Jetzt aufhören ist auch blöd, wenn du jetzt schon irgendwie in dem Fall 110 Kilometer gefahren bist oder 115 und hatte noch 40 Kilometer. Und dann, ja, hat es dann noch auch da für die Bestzeit gereicht. Und da hatte ich dann so das Gefühl, okay, lief ganz gut, aber musste dann aber auch erstmal direkt
pausieren.
Direkt, ja, zwei Wochen Pause habe ich dann erstmal gemacht, ne? Und was ja eigentlich so das Minimum ist, ne? Also mit angebrochenen Rippen zwei Wochen solltest du ja mindestens machen. Hab dann erstmal indoor wieder angefangen zu trainieren und mich dann erstmal wieder draußen auf der Straße getraut, sage ich jetzt mal so ein bisschen, weil ich, jetzt müssen wir ein bisschen kurz switchen, mich eigentlich auf das Transpyrenees, auf das Ultrarennen vorbereitet habe. Von Transiberica, von dem Veranstalter. Und ja, da aber dann auch nicht zugekommen bin. So, das war halt einfach ein bisschen blöd und deswegen war das eigentlich so diese ganze Orbit-Serie eigentlich so auf Hold gesetzt erstmal. Und kurz vor dem Transiberica Transpyrenees-Rennen, deswegen sage ich das, habe ich dann zusätzlich nochmal, das war drei Wochen nach dem Unfall mit dem Baum, ist mir ein Reh ins Vorderrad bei einer langen Trainingsfahrt gesprungen. So, das war nicht hilfreich mit den Rippen, weil ich dann nämlich abgeschmissen wurde, glücklicherweise auf die rechte Körperseite gefallen bin, nicht auf die linke, wo die angebrochen waren, und halt auf dem Rücken. Und dann den ganzen Rücken geprellt hatte. So, ist dann auch nicht optimal für die Orbit-Serie, wenn man dann nochmal angeknackste Rippen auf der rechten Seite hat und dann noch einen geprellten Rücken.
Bei hoher Geschwindigkeit das Reh reingesprungen oder gar nicht?
Zum Glück nicht.
Nee, das also ist ja mal ein Albtraum eigentlich, ne? Ja, irgendwo absolut. Mit 60 Sachen den Berg runter und dann kommt ein Reh rausgehüpft. Wir hatten das ja auch schon mal.
Hast du dem auch mal Bescheid gesagt, dass das scheiße war?
Ich glaube, das Reh war selber nicht so überzeugt von der ganzen Aktion. Also weil es einfach in meine Vorderradfelge gesprungen ist mit den Vorläufen.
Krass. Oder,
und ja, sich auch verhakt hat. Ne? Also es war halt auch unangenehm. Ja. Lagen dann beide so gefühlt 2-3 Minuten auf dem Asphalt.
Das Reh lag auch.
Ja, ja, das war halt auch erstmal so ein bisschen benommen noch. Hat sich dann, weil es ja auch mit meiner Vorderradfelge verhakt war, dann befreit und ist dann halt weggelaufen. Hab dann auch mich nicht mehr um das Reh gekümmert, ehrlich gesagt, weil ich selber mit mir selber beschäftigt war. War ja 12 Uhr nachts in der Nähe von Korbach. Wollte ja so eine 650 Kilometer Runde halt fahren in 24 Stunden im Sauerland. Und bin aber
einfach nur, so.
Nee, nicht einfach so. Also
Vorbereitung.
Ja, Vorbereitung.
Naja, aber du fährst das einfach so. Das war jetzt nicht eine Veranstaltung, wo man gesagt hat,
warte, Schatz, ich bin jetzt unterwegs. Ich bin morgen wieder da, so ungefähr.
Ja. Du hast dir eine Strecke bei Komoot wahrscheinlich zusammengeklickt und sagst einfach, ich fahre jetzt mal 650 Kilometer.
Ja, gut, genau.
Dann kann man noch den Orbit schnell fahren.
Ja gut, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, warum 650 Kilometer auch rein theoretisch mit, ja ich sag mal, dem richtigen Training dann auch irgendwie und Mindset dann auch machbar sind, aber vom Grundsatz her klar, also ich habe dann in Vorbereitung auf das Transpyrenees-Rennen, auf das Ultrarennen, dann was Ende Juni stattfinden sollte, dann halt bei mir in Plettenberg beginnt, dann halt eine Route geplant, im Sauerland und dann halt über Korbach und dann ja, einfach durch Sauerland, ne? Mit 12.000 Höhenmeter. Bin aber auch nur bis 220 Kilometer gekommen, weil 12 Uhr nachts mir das Reh dann halt ins Vorderrad gesprungen ist. Bin dann halt noch 10 Kilometer weitergefahren mit Schmerzen. Dann an der nächsten Tankstelle habe ich dann den Krankenwagen gerufen, habe mich dann ins Krankenhaus fahren lassen. Und meine Frau hat mich
ins Krankenhaus?
Ja, es war wirklich, ich habe keine Luft bekommen. War relativ... trotzdem mit 20 km halt abgestiegen. Also sprich, von 20 km auf 0 km/h innerhalb von einer Millisekunde runtergebremst worden. und dann halt einen Kusselkopf über ein Vorderrad auf dem Asphalt. Ne? Und dann auf dem Asphalt fallen mit dem Rücken und den Rippen ist nie cool. Ne? Mhm. Genau. Ne, und dann ja, hat mich meine Frau irgendwie morgens um 2 oder 3 dann noch im Krankenhaus abholen dürfen am Wochenende. Total begeistert.
3 Wochen, nachdem du den ersten Orbit gefahren bist.
Ungefähr 3-4 Wochen. Mhm. Und ja, das hat alles nicht geholfen für meine Regeneration und für die Heilung der Rippen. Und dann bin ich halt nochmal 2-3 Wochen ausgefallen, meine ich. Und habe dann ja eigentlich von der Orbit-Serie den ganzen anfänglichen Zeitraum eigentlich ja nicht mitfahren können. Ne? Mhm. So ging ja dann bis zum 15. August, meine ich. Ja. Und dann kam ich halt auch schon in Zeitnöte, was die 8 Orbits betraf. Ne? Weil,
du musst 8 fahren, um in die Wertung zu kommen?
Das ist zusammen? Das Maximum für die Wertung.
Genau, wenn du halt vorne mitfahren möchtest. Mhm. Genau, kannst rein theoretisch kannst
wenn
alle
fahren. Wenn du 9 fährst, zählen die besten 8 oder wie?
Genau.
Okay.
Richtig. Nee, die ersten 8, die du gefahren bist.
Ach, die 10 die ersten? Ja, genau, du kannst richtig. Keinen nochmal sagen, ich mache nochmal 9., den ich schneller fahre.
Doch, das geht auch.
Aber du musst den gleichen nehmen.
Genau, also du kannst schon, das würde schon rein theoretisch gehen, wenn du jetzt, so, sag ich okay. mal, 8 Strecken gefahren bist.
Oh, hätte ich das gewusst, wäre ich den Dice auch nochmal gefahren.
Ja, ja.
Siehst du, hättest du machen können.
Ja.
Nee, das wäre schon gegangen, ja. Okay. Also rein theoretisch, wenn du dann irgendwie 8 gefahren bist und du hast dann irgendwie noch 5 Wochen Zeit bis zum 15.8. oder so, dann hättest du auch rein theoretisch nochmal 5 Strecken von der Zeit her verbessern können. Mhm. Das wäre schon gegangen, ja.
Aber haben nicht die Mädels das gemacht? Habe ich das nicht mitgekriegt? Ich mein, die sind nochmal auf die gleiche Strecke
genau. gegangen. Genau. Aber ja, ich glaube, viele haben es nicht gemacht. Aber ich glaube, die Marion und die Kim, die haben es gemacht, weil die beiden ja wirklich komplett punktgleich waren in der Frauenwertung. Ja, ja. Und das war ja wirklich, die waren ja dead even. Also das war schon richtig knapp alles. Ne? Mhm.
Also du warst spät dran mit den 8 Orbits.
Ich
hattest ja noch 7 auf dem Programm.
Genau. Ich hatte noch genau 7 Wochenenden für 7 Orbits. Also das ist
Punktlandung.
Ja, es war total stressig, aber das Problem ist ja, du hast ja auch nicht immer gutes Wetter. So dementsprechend bei 2 Wochenenden von den 7 Wochen war auch einfach, muss man so sagen, Shitwetter. Mhm. Und dann habe ich mir halt einfach glücklicherweise noch Urlaub nehmen können und bin halt teilweise dann 2 die Woche gefahren. Oi. Ging ja nicht anders. Und dann, das Ding ist halt auch, dann fährst du ja, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, 2x 200 Kilometer die Woche Vollgas fahren musst und das wer ehrlich ist, Vollgas dann, da trainierst du nicht viel mehr zwischendurch. Mm. Da fährst du dann einen 200 Kilometer Orbit Vollgas, wer weiß, vielleicht auch noch den irgendwie unten bei Karlsruhe, den 11 Earths, irgendwie mit 4800 Höhenmeter und dann machst du 3 Tage Trainingspause und fährst den nächsten Vollgas. Mm.
Hast du denn geguckt, dass du dann immer einen flachen, einen bergigen machst oder so, dass du das so ein bisschen getimed hast?
Eigentlich habe ich geguckt, dass ich bin es natürlich auch, muss ich so sagen, auch teilweise taktisch angegangen. Ich habe natürlich auch geguckt, wo sind die schnellsten, die vorne in der Rangliste sind, welche sind die gefahren und wo sind im Optimalfall auf welcher Strecke mehrere von den Topfahrern zusammen vorne gefahren, wo die sich schon gegenseitig irgendwie auf Platz 1, 2 und 3 gelegt haben und sich Punkte weggenommen haben, wo ich dann eventuell dann mit der Bestzeit, eventuell, wenn ich es schaffe, den dann auch gesammelt Punkte wegnehmen kann. Muss man so
ach
sagen.
So, okay. Also richtig strategisch.
Orbit ist auf jeden Fall
ich weiß die Regel gar nicht.
Naja, du kriegst halt Punkte.
Naja, das ist ja keine, also dahingehend gibt es ja keine Regel, sondern das ist ja einfach eigene
Taktik. Wer wie viele Punkte und wann und wo kriegt, muss man ja studiert haben wahrscheinlich vorher.
Hallo. Ja, das ist schon eigentlich, nee, das hat der Rafa auf jeden Fall schon auf der Homepage auch.
Aber zumindest, wenn man wirklich vorne mit reinfahren will, dann ist es ja wirklich so, dann bist du ja wahrscheinlich jeden Tag am Gucken gewesen, was, wo, wie passiert ist. Ja,
nicht
ne?
jeden Tag.
Ja, aber ich mein, jeden zweiten.
Aber im Grunde genommen schon jeden zweiten, jeden dritten Tag natürlich, klar, um einfach auch zu gucken, wo fahren die anderen. Absolut, das ist Teil des ganzen Spiels. Ne?
Wollte ich gerade sagen, das macht es ja für die schnelle Fraktion auch interessant.
Total.
Das ist ja hochinteressant.
Das hat total Spaß gemacht.
Weil wir sehen ja, ich glaube, ein Großteil unserer Hörer sind richtige Orbit-Fans, aber die interessiert das überhaupt gar nicht, wie viele Punkte sie kriegen.
Also du kriegst halt für einen
gefährlichen Orbit. Auf jeden Fall.
Das ist ja das Schöne am Orbit.
500 Punkte. So,
ja.
Aber mehr halt auch nicht.
Aber ja, Schöne, ja, da geht es ja ums Finishen, vielleicht auch den Deister Orbit an 2 Tagen zu fahren und nicht an einem. Ist ja ganz interessant, dass es ein Wettbewerb ist. Ist ja gut, ist bei vielen anderen Wettkämpfen auch so Eintageswettkämpfe, Triathlons und sonst wie. Da gibt es halt die finishen wollen, die Zeit nicht interessiert. Und dann gibt es die vorne reinfahren. Das ist wahrscheinlich immer so, aber bei so einem Self-Supported-Ding, das so zu strukturieren, dass man sagt, man holt beide ab. jemanden wie dich, der sagt, ich gucke jetzt mal, wo ich am besten Punkte holen kann, und jemanden, den das überhaupt gar nicht interessiert, der sich die schönsten Strecken aussucht und sagt, ach, ich mache, oder vielleicht auch eine harte Strecke, wo er sagt, die will ich mal finishen. Der Deister ist ja so prädestiniert dafür gewesen für Leute. Oh, da fahre ich jetzt mal mit und versuche überhaupt, mal gucken, wie weit ich komme. Das war ja bei vielen das Ziel, ne? Und dann gab es so viele Strecken auch zum Genießen, wo man gesagt hat, Mecklenburger Seenplatte, da mache ich jetzt mal so eine Touri-Fahrt in Anführungsstrichen, wo ich mich die Strecke genieße, weil es eben nicht so ein Brett ist. Also das ist ja das Schöne, muss man ja auch sagen, da ist ja mit dem Orbit auch irgendwas entstanden, was es so sonst ja nicht gibt.
Absolut, ja. Das muss man ja auch so sagen. Da bin ich ja auch eigentlich ein ganz gutes Beispiel, dass mir das ja quasi, das hat ja mir die Tür erstmal zu diesem ganzen Ultra eigentlich geöffnet, beziehungsweise mich, meine Augen für geöffnet. Weil so bin ich eigentlich auch auf Ultra-Distanzrennen gekommen, durch diese ganze Rafa, Orbit, Ride-Far-Challenge und so. Und das finde ich ja das Schöne, eigentlich ein gutes Beispiel. Ne?
Das heißt, der Einstieg war im Winter schon mit dem Ride-Far. War das dein Einstieg oder bist du vorher im Jahr schon?
Das war mein erstes Event, sag ich mal, meine erste Challenge. Das war im März, meine ich, genau. Und das war sind ja 360 Kilometer, ja. Zeitfahren, sag ich jetzt mal, wenn man es auf Zeit fahren möchte.
Egal wo, ne?
Das war deine eigene Strecke geplant.
Musste man da Gravel fahren oder war das egal was, ne?
War doch egal, ne? Genau, du kannst rein theoretisch 360 Kilometer oder 180 Kilometer beide Strecken fahren, entweder auf Gravel, Straße, vollkommen egal. Das haben welche gemacht mit einem Cargo-Bike, also das kannst du mit dem Rennrad machen.
Aber um der Schnellste zu sein, ist natürlich Zeitfahrradstraße wahrscheinlich. Denn
Cargo-Bike schwierig, genau, richtig. Aber vom Grundsatz her, also das wurde in ganz Deutschland gemacht, genau. Und ich bin das in dem Fall, weil ich dann auch so ein bisschen gucken wollte, okay, alles klar, wie schnell kann ich 360 und die 180 Kilometer fahren, bin ich dann nicht im Sauerland gefahren, weil ich habe dann echt ein paar Strecken geplant und geguckt, ach, ich bin irgendwie nie unter 2.500, 3.000 Kilometer auf den 180 Kilometern schon gekommen.
Ja, ja.
Es ist einfach nicht machbar. Und bei den 360 Kilometern hätte ich dann irgendwie fast 5000 Höhenmeter gehabt.
Okay.
Und vielleicht ein bisschen weniger, aber es wäre schon schwierig gewesen. Deswegen habe ich mir den Startpunkt irgendwo in Soest Richtung Münsterland ausgesucht und hatte dann, weiß ich nicht, ich glaube, ich hatte auf meinen 360 Kilometern hatte ich, glaube ich, keine 400 Höhenmeter.
Okay.
Also das war ungewohnt für mich.
Bist du da denn auch schon vorne reingefahren?
Ich bin zuerst die 360 Kilometer gefahren und bin dann in 10,5 Stunden gefahren, 360 und 6 Minuten Pause und ich glaube eine Zeit lang war ich da, hatte das auch angeführt, bis halt dann der Ulrich Bartholomew sich entschieden hat, unten die zu fahren. Und wenn man, vielleicht für diejenigen, die Ulrich Bartholomew kennen, ist halt einfach, gehört zu den, ich sag mal, aktuell schnellsten im Ultra-Cycling Unsupported-Bereich, muss man ganz klar sagen. Also auf der Straße auf jeden Fall und jetzt gerade aktuell ja auch Badlands mischt da ja auch definitiv abseits des Asphalts auch ganz weit vorne mit. Und genau, und da ist er dann auch mitgefahren und der hat mich dann geschlagen, klar. Aber wäre auch absolut vermessen und bin ich auch absolut nicht von ausgegangen. Ich war einfach happy, bin dann auf 360 Kilometer da Zweiter hinter ihm geworden und auf 180 Kilometer dann Dritter. Da ist dann der Ulrich da auch Erster geworden, der Torben Haushahn aus Berlin ist da Zweiter geworden. Aber da muss man auch sagen, der Torben hätte da auch die schnellste Zeit gefahren, aber er hat dann einfach 20 Minuten Kaffee- und Kuchenpause mit eingebaut.
Diese Pausenzeiten wären heute, glaube ich, ein großes Thema, wo immer wieder gesagt wird, also schnell fahren eine Sache, keine Pause machen und spot on, du sagst das so nebensächlich. Da habe ich bei 360 Kilometer 6 Minuten Pause gemacht. Also das muss der Otto Normalverbraucher ja erstmal wirken lassen mit 6 Minuten Pause, aber 360 Kilometer komme ich nicht weit. Das ist so wenig.
Ja, es ist ja auch einfach eine Vorbereitungsgeschichte. Ne? Also ich hatte dann in meinen Taschen hier wie so eine Apidura-Tasche, einfach Rahmentasche, mein Essen dabei, habe dann 2 Liter Wasser dabei gehabt, manchmal auch noch unten an der Downtube, am Unterrohr auch nochmal zusätzlich irgendwie eine 1,5-Liter-Flasche. Und damit du halt so möglichst wenig halt halten musst und viel, ich meine, gerade wenn du halt flach fährst, wie bei mir im Münsterland bei der Challenge, dann ist es ja auch egal, ob du jetzt 500 Gramm oder ein Kilo mehr dabei hast an Wasser, sondern
hast keine Berge,
Essen vollpacken, die Tasche und möglichst viel Wasser mitnehmen und dann alles auf dem Fahrrad machen. Vom Essen, Trinken bis zum Erleichtern. Also Da gibt es für alles gibt's Techniken. Ja.
Solange du nicht kackst auf dem Rad, ist ja alles Ingo. Gut.
Ja, die Windel habe ich zu Hause gelassen. Das sollte man dann vielleicht vorher und hinterher machen, aber mittlerweile habe ich auch Techniken entwickelt, dass man nicht mehr unten das Schaltwerk und den Fuß anpinkelt. Aber wie gesagt, das geht. Ist eine Übungssache.
Habe ich noch nie probiert. Ja, ich sehe das immer bei der Tour de France und denke immer, naja, also ich brauche es auch nicht, ne? Aber es ist so. Bei mir kommt es nicht mehr auf die Minute drauf an, aber es ist schon krass. Ist natürlich ganz klar. Da bleibt Zeit liegen, ne? Klar.
Absolut, also, weil das sind diese Mikropausen, weil du musst über den Tag verteilt bei 10 Stunden, egal wie viel du trinkst, egal wie viel du schwitzt, ist es so, du musst immer wieder mal pinkeln. So, und gerade im März, wenn es noch nicht so heiß ist, dann schwitzt halt noch nicht so viel aus. Und muss man ganz klar sagen. Aber ich habe
die Pausenzeit, 6 Minuten, die du gemacht hast, 20 Minuten, die der andere gemacht hat, ich habe leider den Namen nicht mehr. Das ist ja genau das, was den Unterschied dann ausgemacht hat. Hast du das Rennen in den Pausen gewonnen am Ende des Tages?
Naja, der Torben ist die 180 Kilometer, hätte er eigentlich gewonnen. Das meinte ich vorhin.
Ach so, okay. Ja, ja,
also
okay.
Der ist die 180 Kilometer mit 40er Schnitt gefahren. Mhm. So, das ist so, okay, habe ich nicht geschafft.
So, weil, was hattest du denn für einen Schnitt am Ende? Was kam da raus?
Bei den 180 hatte ich jetzt 37,1 oder was.
Krass.
Ja. Ja, gut. Ja.
Das war kein Zeitfahrrad, das war dein Aspero nur mit Rennradreifen wahrscheinlich.
Aspero, ne? Einfach, mhm. Ja, also GRX mechanisch. Ja. Mhm. Vorne ein Kettenblatt, hatte das aber noch vorher auf 44 Zähne umgebaut.
Und du bist und im Kreis gefahren, nicht irgendwie mit Rückenwind und
nee.
Und mit dem Zug zurück.
Ja, man muss bei der Ride Fahrt Challenge dazu sagen, das muss halt im Optimalfall einen Rundkurs ergeben,
ja.
Im Uhrzeigersinn.
War das wenigstens ein relativ windstiller Tag? Weil das macht ja auch viel
nicht,
aus.
Auch nicht. Nee, okay. Aber ich sag mal, wenn du einen Rundkurs fährst, ist bei windstill oder beziehungsweise bei Wind dann auch egal, weil irgendwann hast du mal.
Wenn du Windstille hast, bist du immer noch mal ein km/h schneller.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Nee, hatte ich aber auch nicht, weil Münsterland, da hast du oft auch schnell Wind.
Ja,
genau. Nee, hatte auch mal Rückenwind, hatte aber auch Gegenwind. Also dementsprechend, ja. Aber ganz heftig war es dann bei den 180 Kilometern. Da hatte ich richtig Sturm, aber auch mal Rückensturm. Also von daher.
Fangen wir, bevor wir überhaupt deinen sportlichen Werdegang, der ist ja auch ganz interessant, aber fangen wir doch mal an, wie du überhaupt zum Rad gekommen bist. Und für mich ganz interessant ist ja, du hast jetzt die Ride Far, bist du vorne reingefahren, du hast den Orbit gewonnen. Ab wo der Punkt bei dir war, wo du gemerkt hast, ich bin ja gar kein Schlechter. Ich kann ja gewinnen. Also dieses sowas, was ich zum Beispiel noch nie erlebt habe in meinem sportlichen Werdegang, weil ich irgendwann mit 30 oder 40 auch zwar angefangen habe, Rad zu fahren, aber nicht so ambitioniert. Da war es gar keine Frage, irgendwie zu gewinnen. Da habe ich mich gefreut, anfangs freut man sich in der ersten Hälfte des Packs anzukommen und irgendwann zwischendurch im Triathlon vielleicht mal irgendwo in der Altersklasse Top 3 oder vielleicht auch mal zu gewinnen, wenn man Glück hat oder sonst wie, oder mal irgendwo Top 10% oder 20% oder Top 30, irgendwie so. Das sind ja so die Ziele, die ich so kenne als Hobbysportler. Aber du bist da ja so rangegangen, dass du auf einmal Ziele hattest, wo du sagst, ach, ich gewinne das vielleicht. Aber vielleicht erstmal der erste Schritt, wie bist du aufs Rad gekommen? Und der zweite dann, wann kam dieses Wettkampfgame durch?
Also um zu erzählen, wie ich aufs Rad gekommen bin, muss ich so ein kleines bisschen ausholen, weil es fing eigentlich damit an, dass meine Frau und ich, im Jahr 2017 war das, glaube ich, entschieden haben, dass wir in 2019 eine längere Reise starten wollen. Ne? Also, weil wir einfach für uns entschieden haben, okay, soll unser Arbeitsleben oder unser Leben jetzt so weitergehen? Wir hatten zwei relativ stressige Jobs. Wo wir relativ viel auch gearbeitet haben und haben uns da halt überlegt in 2017, okay, wie wäre es denn mal, wenn wir einfach mal ein bisschen was von der Welt sehen?
Und haben aber 2 Jahre im Voraus geplant.
Genau, einfach um noch dann halt im Voraus einfach für die Reise dann halt die autark machen zu können, um nicht arbeiten müssen.
Geld zu sparen.
Einfach Geld zu sparen, genau. Ja, ja. Einfach die Ausgaben zu minimieren und einfach alles Mögliche, was geht, halt pro Monat zur Seite zu legen, ne? Und deswegen einfach die 2 Jahre Planung, um aber auch einfach den nötigen Impfschutz aufzubauen, um nötige Auslands-Langzeitkrankenversicherung zu haben. Man muss schon gewisse Sachen planen, Hausstand auflösen, weil wir haben ja alles dann auch verkauft, aufgegeben.
Aber ihr wart voll auf der Karriereleiter, irgendwo in Konzernen, wie auch immer, wo ihr auch gutes genau. Geld verdient habt, ja. Aber was du vorhin im Vorgespräch schon mal erwähnt hattest, aber mit 60 Stunden die Woche zum Teil, ne?
Ja, auch mal mehr, genau, richtig. Ja. Und es war halt einfach so, dass wir dann aber einfach gesagt haben, ist es das, oder ich sag mal, ist das Schmerzensgeld das wert, einfach jetzt, ja, keine Zeit zu haben. So, und dementsprechend haben wir dann einfach für uns entschieden, nö, wir wollen einfach noch irgendwie mal was anderes sehen. Und es ist ja auch einfach nur auf Zeit, ne? Es ist ja auch nicht für immer. Wir haben uns für die Reise haben uns gar kein Zeitlimit
gesetzt. Also, das muss man nochmal dazu sagen, ich kenne auch viele, die ein Sabbatical machen. Ja. Bei euch ist es wirklich so, ihr habt gekündigt, oder?
Genau, wir haben gekündigt,
okay.
Haben alles
auf Verkauf. Dann ist ja auch wirklich genau. Open End sozusagen.
Exakt, war auch so, wenn man das sagen kann, geplant, nicht geplant. Also wir hatten eigentlich dahingehend eigentlich gar keine Vorstellung. Es hätte nach einem Jahr zu Ende sein können, weil wir gesagt haben, vielleicht oder gesagt hätten, ist nichts für uns, das haben wir uns vollkommen offen gelassen. Das muss man ja auch mögen, on the road zu sein. Weil man muss dazu sagen, wir sind ja mit zwei Motorrädern, wollten wir starten, weil wir immer viel Motorrad gefahren sind. Und das muss man mögen. Und deswegen haben wir uns alles offen gelassen, hätten aber auch rein theoretisch ja auch, keine Ahnung, wie viele Jahre sein können. Ne? Und genau, das haben wir dann, oder haben dann zu März 2019 dann unsere Jobs gekündigt. Und sind dann auch, Anfang April sind wir gestartet mit zwei so Einzylinder-Enduros. So
das Honda. Wäre meine Frage für die Motorrad-Fans unter uns hier.
Was für Motorräder? Einzylinder-Enduros sind sozusagen wie bei uns One-Bike-Gravel-Bike, oder?
Ja, genau. Also wir wollten möglichst leicht. Möglichst
so good point.
Ja, genau.
Der Ingo.
Ja, früher sind wir viel,
aber Enduro jetzt nochmal, ich habe gar keine Ahnung. Das ist schon mit stolligen Reifen und so ein bisschen Offroad-mäßig.
Möglichst leicht, ne? Kein Komfort, Satteltaschen, Zelt, Isomatte.
Also Gravel so nur mit Motor.
Genau, also ne, mit Offroad-Klamotten auch an.
Dann war das schon der erste Punkt in Richtung Gravel, ohne dass du es wusstest.
Genau. Nein, aber wir sind beide eigentlich immer schon auch mit dem Motor dann viel im Gelände unterwegs gewesen. Waren teilweise auf Events auch, also jetzt keine Rennen, aber einfach Events, wo man sich getroffen hat. Und da ging es eigentlich bei uns meistens immer um Offroad, ja, bei meiner Frau und mir auch. Ne? Mhm. Und aber waren teilweise auch, keine Ahnung, ich hatte auch Straßenmaschinen oder wir sind auch oft auch in, keine Ahnung, von hier nach Portugal mit so Zweizylinder-Reise-Enduros unterwegs gewesen. Also das hatten wir auch. Haben einfach für uns aus wirtschaftlichen Gründen entschieden, okay, möglichst leicht, klein, damit auch, wenn du mal irgendwo in Südamerika oder so ein Ding in so ein Bötchen heben musst, dass das Ding nicht 250 Kilo wiegt, sondern nur 150 Kilo, sag ich jetzt mal.
Ne? Ich kenne ja immer nur diese Monster von BMW und KTM, wo du denkst, wow, das ist jetzt aber die Weltreise.
Genau.
Das eben ist nicht.
Für Europa auch echt super angenehm, optimal und wenn man sich das leisten möchte, sehr komfortabel. Ist aber für so eine, also für uns, aus unserer Sicht her, war es einfach so, dass wir einfach möglichst günstig in unseren Ausgaben monatlich einfach unterwegs sein wollen. Und dann macht es einfach natürlich auch einen Unterschied, wenn du mehrere Jahre reisen möchtest, ob die Maschine jetzt, 6 Liter verbraucht oder 3,5 oder 4.
Mhm. Aber auch das Gewicht des Motorrads
Gewicht,
ist ja
genau.
auch nicht unerheblich.
Ist ja auch so. Also ich hatte nie Probleme, auch eine schwere Reiseenduro aufzuheben, aber man muss ja auch gucken, wenn meine Frau muss das ja auch aufheben können. Mhm. Und es ist einfach so, dass du, ohne jetzt da irgendwelche Einschränkungen machen zu wollen, auch nicht despektierlich gemeint, aber es ist einfach ein schweres Motorrad und bei einer leichteren Einzylinder-Enduro fiel sie einfach leichter. So, sie hat sich einfach auch sicherer gefühlt. Ne? Genau. Und das war so eigentlich der Einstieg. Und dann sind wir im März halt losgefahren und um es dann auch jetzt ein bisschen abzukürzen.
Wir sind im März 2019.
Genau. Ende März 2019 sind dann, echt am 1. oder 2. April losgefahren, Familie verabschiedet zu Hause. Nur ein paar Kisten sind noch übrig geblieben, alles andere verkauft.
Hausstand aufgelöst.
Komplett, nur ein paar Kisten übrig gelassen.
Habe ich ja immer Respekt vor.
Ja, effektiv sind es nur Sachen, die man sich, das sind alles Sachen, die man ersetzen kann. Die wichtigen Dinge sind dann eher so Erinnerungen und sowas, klar Zeugnisse und sowas, was man dann halt in Kisten gepackt hat, Fotos und sowas. Und ein paar Klamotten noch, ansonsten haben wir das auch echt auch ausgenutzt, um auch wirklich mal in den Kleiderschrank aufzuräumen, weil man konsumiert so viel Zeug, was man gar nicht braucht. Und das war auch so ein Schritt deswegen, warum wir das gemacht haben, weil wir auch so bei uns gesehen haben und so einen Wechsel bei uns im Denken gehabt haben, was brauchst du wirklich im Leben? Musst du viel Geld verdienen? Musst du wirklich den, das und das konsumieren? Brauchst du die tollen Sachen überhaupt? Und das war bei uns einfach so, okay, für uns ist es nicht mehr so wichtig. Wir wollen jetzt einfach Zeit haben für uns. Ne? Genau, und dann ist es so, dass wir halt Richtung Osten aufgebrochen.
Darf ich eine kleine Zwischenfrage noch stellen?
Ja, klar.
Bevor wir da, weil das passt noch so ein bisschen zu in Richtung Orbit. Diese Maschinen, die ihr da fahrten, dieses Motorradfahren im Gelände, ist das nicht vielleicht auch was, was dir bei dem Orbit dann geholfen hat, dass du in den Abfahrten, in den Kurven vielleicht dann auch nochmal 2 Sekunden schneller bist als jemand, der nicht so geübt ist? Oder ist das was komplett anderes?
Ist bestimmt möglich, auf jeden Fall. Also, weil es ist, wenn du im Gelände mit einer 150 oder 100 Kilo Enduro gefahren bist oder fahren kannst, und dann ist es natürlich ein Fahrrad viel, viel einfacher noch.
Okay.
Weil du hast viel weniger Gewicht. Du hast auf jeden Fall schon mal das Gespür für einen losen Untergrund. Und das hat bestimmt geholfen, auf jeden Fall.
Ja? Weil das ist wenn du den Deister Orbit gewinnen willst, musst du ja, der schnellste bergab ist ja fast wichtiger als der schnellste berghoch zu sein. Ja,
du musst schon Skills haben.
Leute, lässt immer laufen. Da lässt du richtig laufen. Also da ist es oft halt auch so Kopf aus und Gefühl an. Ne? Also Gespür an. Also
das kann ich mir nämlich vorstellen, weil das wusste ich vorher nämlich noch nicht. Wir haben uns auf dem Orbit-Festival, nämlich haben wir beide uns nämlich auch schon da irgendwie gesagt, naja, wahrscheinlich würdest du mir eine halbe Stunde alleine auf den gesamte Orbit-Zeit abnehmen, weil ich bergab einfach nicht so offensiv oder so locker runterfahren würde. Und jetzt schließt sich für mich der Kreis, naja, mit dieser Geländemaschine und vielleicht auch in schwierigen Gelände weltweit unterwegs gewesen zu sein, dass das ja vielleicht dir die Sicherheit gibt zu sagen, naja, ich weiß, ich beherrsche mein Rad auch.
Ja, da kommen wir noch zu. Weltweit war es ja leider nicht aber im Grunde genommen auf jeden Fall um
die. Also, sorry wegen der Unterbrechung,
aber damit gut, wir nicht. Passt, ja. Nee, gebe ich dir recht. Also das wird auf jeden Fall mit ein Faktor auf jeden Fall sein, dass ich einfach dafür auch Gefühl auch mittlerweile dann aufgebaut habe. Ja, bestimmt. Mhm. Man muss ja dazu nochmal sagen, da kamen wir noch gar nicht drauf, weil mein letztes Fahrrad, was ich ja dann wirklich besessen habe, da war ich 12. Ne? Also ich 12 und dann wieder mit 32.
Da hast du deinen ersten Mofa-Führerschein gemacht oder wie?
Nee, Fahrrad. Ne? Also
ich meine mit 12 dann, damit du dann vom Fahrrad gar, dass du gar kein Fahrrad mehr gehabt hast.
Nee, ich brauchte dann einfach kein Fahrrad mehr, weil ich ja bin ich auf ein Sportinternat gekommen und war eben im Zug unterwegs, wenn überhaupt, als Schüler. Und war dann auf dem Internat. Dementsprechend, jetzt springen wir aber ganz schön
hier. Dann mach mal die Reise weiter.
Mach mal die März 2019, los geht's.
Alles abgemeldet. Genau. Ja, genau. Und dann sind wir halt losgefahren, Richtung Osten gefahren und im Grunde genommen dann Richtung Pamirgebirge, Stans, halt Kirgisistan, Tadschikistan unterwegs wollten wir sein. Das war so die Route, die geplante. Und dann halt bis Vladivostok, Russland, um da halt die Motorräder zu verschiffen, nach Südamerika, um dann halt Südamerika nach Alaska zu machen. Das war zumindest so, ich sag mal,
also von die Süden nach Norden. Ich hätte gedacht, erst nach Alaska und dann runter, aber gut.
Da musst du halt immer schauen, einfach wie du zu welcher Jahreszeit du dann in Vladivostok ankommst, um dann halt auch nicht im Winter in Südamerika zu sein. Aber das ist immer so eine Geschichte, aber es wäre beides gegangen. Santiago de Chile.
Das war jedenfalls der Plan, die
Anchorage,
Route.
Ja, genau. Genau, das war so grob die Route und effektiv ist es dann aber auch nach 3 Monaten eigentlich schon, kam dann der Abbruch, weil ich dann in Kappadokien, das ist eine recht bekannte Region in der Türkei. Da gibt es auch ganz oft so, oder gibt es so ganz berühmte Heißluftballons-Fotos, die da aufsteigen morgens mit Touristen und so. Da gibt es ganz tolle Fotos, die da entstanden sind schon. Und ist eine Touristenregion. Und das geht schon, ist relativ mittig in der Türkei, geht schon Richtung georgische Grenze. Und da bin ich halt, an dem Tag, meine Frau war krank, ist im Hotel geblieben. Ich wollte unbedingt alleine auf die Wanderwege da mit dem Motorrad, was per se alleine Motorrad, Wanderwege, Berge blöd ist, war ich dann unterwegs. Und man muss dazu sagen, in der Region, dass der Untergrund ist da, das ist wie so ein Kalksandsteinboden, sprich relativ hart und trocken und oben drüber so eine 2 Zentimeter Schicht Sand, also relativ rutschig. Und geht auf meine Kappe. Ich war einfach zu schnell unterwegs auf dem Wanderweg, bin aber im Grunde genommen einfach nur froh, dass ich jetzt, muss man wirklich so sagen, hier sitze, weil das war ein Wanderweg, das war oben auf dem Bergkamm drauf, ein Wanderweg. Und an dem Abschnitt, wo ich dann gestürzt bin mit dem Motorrad, war es so, dass rechts halt ein Felsabhang runterging und ich das zu spät gesehen habe und zu hohe Geschwindigkeit drauf hatte. Und dann auf diesem Kalksandsteinboden halt mit dem, erst mit dem Vorderrad und dann mit dem Hinterrad weggerutscht bin. dadurch ist wie so eine Katapultbewegung entstanden und ich wurde hoch in die Luft geschleudert und bin dann mit dem ausgestreckten linken Bein aus 2-3 Meter Höhe auf dem Boden halt aufgekommen, mit durchgestreckten Beinen im Grunde genommen, und habe dann eine Stoßwirkung gehabt. Und dann ist im Grunde genommen, was man dahinter herausgefunden hat im Krankenhaus, dann halt eine Tibia-Kopffraktur entstanden, also sprich der Schienbeinkopf oben, in dem Fall durch die Stoßwirkung, ist wie so implodiert, also in viele kleine Teile bei mir dann halt gebrochen. War relativ kompliziert, sodass ich dann auch, oder dass meine Frau und ich dann halt wirklich auch 24 Stunden später dann aus der Türkei ausgeflogen wurden. Motorräder sind da geblieben. Und dann nach Düsseldorf ins Krankenhaus, ins Uniklinikum, lag 3 Wochen im Krankenhaus, wurde operiert, 4 Monate Reha, 4 Monate hat es gedauert, bis ich wieder laufen konnte, weil es halt eine sehr, sehr komplizierte Geschichte eigentlich ist, muss man sagen. Also wer sich da so ein bisschen auskennt, das ist auch so
mehrfach
eine,
zertrümmert da,
genau,
der ganze Bereich, das ist schon sehr schlimm.
Genau, habe eine große Metallplatte auch immer noch drin und 7 Schrauben, die jetzt in 4 Wochen rauskommen. Und ja, das ist, wenn man da sich so ein bisschen schlau macht, Tibia-Kopffraktur passiert oft auch im Skisport bei Profis. Und die Regenerationsquote beziehungsweise die Quote, dass man wieder in den früheren Sport einsteigen kann, profitechnisch wirklich, liegt bei knapp 50% gerade mal. Also sprich, die Quote ist nicht besonders gut. Ja. Und seitdem ist es auch so, dass ich halt kaum Knorpel mehr zwischen dem linken Knie, zwischen den Kniescheiben habe. Und meine frühere Passion, sage ich jetzt mal, nach dem Kanu-Rennsport, das Joggen, Laufen, auch nicht mehr machen konnte, weil ich total gerne immer laufen war. Und seitdem eigentlich nicht mehr joggen kann. Und deswegen war es dann halt so, okay, wir waren wieder in Deutschland, was machen wir jetzt? Ja, klar, 4 Monate Reha, mussten sowieso dann vor Ort in der Nähe von Düsseldorf bleiben. Haben uns dann dazu entschieden, dass wir uns dann halt so einen Geländewagen holen, so einen alten Toyota Land Cruiser haben uns dann besorgt und haben so auf Expeditionsfahrzeug so mäßig umgebaut, wie man das so kennt. Sachen dran geschmissen, die man eigentlich nicht braucht, ne, so die toll aussehen und weiß ich was, wo man jetzt auch im Nachhinein sagt, alles vollkommener Quatsch eigentlich. Brauchst du unbedingt jetzt die Höherlegung oder eine Stahlstoßstange oder eine Winde oder sowas? Nein, brauchst du nicht.
Macht ja Spaß sein.
Ja, schon klar, aber eigentlich macht
das. Der Plan war dann Europa oder was war
dann? Dann war eigentlich der gleiche Weg wieder geplant.
Ach so.
Wir waren, genau, nach dem Umbau.
Nur statt Motorrad, Auto.
Ja, genau. Und ein bisschen komfortabler, weil, wie gesagt, mit meinem Bein, das waren alles nicht so optimal, wenn ich dann mich aufs, selbst wenn ich mich aufs Motorrad hätte setzen wollen wieder, was ich nicht wollte, wäre es einfach auch nicht so gut gewesen.
Seitdem auch nie wieder?
Nie wieder. Werde ich auch nie wieder.
Krass.
Ja, das ist jetzt für mich, ich hatte ein paar Mal.
Aber Zweirad geht komischerweise vom Kopf.
Ja, schon klar, aber das ist für mich einfach so, du kannst einfach nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit aufbauen. Also ich hatte in der Vergangenheit auch oft irgendwie so 200 PS Maschinen und hatte da öfter auch mal Momente, die echt gerade eben noch so gut gingen und wo ich jetzt sage, okay, jetzt habe ich es mit der Geschwindigkeit absolut habe mich da überschätzt, habe einen Fehler gemacht und bin noch gerade so davon weggekommen. Da bin ich mich gerade nicht drauf eingegangen. Es war nämlich so, dass ich dann halt, als ich da gestürzt bin, müsst ihr euch vorstellen, es war halt wirklich ein 80 Meter Felsabhang und mein Motorrad hing halt an dem Busch. An meinem Motorrad war mein Handy, das ich als Navigationssystem quasi benutzt habe und ich konnte gar keine Hilfe rufen, weil und ich hing quasi mit dem Arm, hing mein Arm schon den Felsabhang runter. Also ich bin quasi on the edge quasi gelandet. Also es hätte auch sein können, dass ich da, und deswegen bin ich da wirklich überaus froh, dass ich jetzt hier noch sitze. Ne?
Wie kam denn Hilfe, genau?
Das ist einfach Glück gewesen. Es waren dann 2 Engländer, die da gewandert sind, die mich dann 1 Stunde später gefunden haben.
Okay.
Ja, also ich konnte mir selber nicht helfen, kam nicht an mein Motorrad, konnte mich nicht bewegen, kann mich auch an den Unfall selber gar nicht mehr erinnern. Die haben mir dann gesagt, dass ich dann auch permanent bewusstlos wurde aufgrund der Schmerzen. Kam aber so weit klar, dass ich halt aus meinem Trinkrucksack, den ich dabei hatte, halt immer wieder Wasser getrunken habe. Instinktiv irgendwie. Und das hat mir dann wohl den Hintern gerettet, muss ich sagen.
Das ist auch heiß wahrscheinlich.
Es war absolut, genau, es waren über 35 Grad. Ich lag halt auch einfach nicht im Schatten, sondern mitten in der Hitze. Es waren 13 Uhr, also es war auch schöne Mittagssonne. Und genau, die haben mich dann irgendwie eine Stunde später halt gefunden und dann.
Im Helikopter abgeholt oder wie?
Das ist da in der Region nicht der Fall, nee. Das ist absolut nicht. Also da ist Art von Bergrettung gekommen, die mich dann wirklich eine halbe Stunde zu viert den Berg runtergetragen haben. Und bis zu einem Krankenwagen, der dann, und das ist dann halt auch kein Geländewagen, der dann einen dann noch bis zum Asphalt bringt, bis zum Krankenhaus bringt, sondern das war dann halt einfach ein normaler Krankenwagen, der dann durchs Gelände mit mir hinten gefahren ist. Ich 2-3 Mal fast von der Platte hinten im Krankenwagen runtergeflogen, weil das so durchgeschüttelt. Naja, auf jeden Fall bin ich dann ins Krankenhaus gekommen und genau.
Und dann am nächsten Tag schon geflogen.
Genau, am nächsten Tag schon geflogen, richtig. Also es war natürlich auch für meine Frau absolut ein Schock, ne? Weil müsst ihr euch vorstellen, die liegt da im Krankenhaus, denkt nichts Böses, guckt da ihre irgendwie eine Serie oder weiß ich was gerade.
Im Hotel meinst du, ja.
Genau. Ja, genau. Und wird dann quasi von das war dann so, dass der Engländer dann im Hotel den Hotelier angerufen hat, weil meine Frau nicht erreichbar war. Und dann der Hotelier an die Tür geklopft hat bei meiner Frau und gesagt hat, hier, auf Englisch, hier, dein Mann hat einen Unfall. Hier, sprich mal mit dem da. Boah, das war natürlich ganz extrem für meine Frau. Ne? Mhm. Naja, und dann war das nach 3 Monaten im Grunde, wie gesagt, beendet. Und dann halt mit dem Geländewagen los, wo wir dann im Winter 2019, 2020 dann halt gestartet sind, um dann halt im März wegen Corona nach drei Monaten wieder nach Hause zu dürfen. Das lief richtig gut also, ja. Und dann war es halt so, dass wir, dadurch, dass wir alles verkauft hatten ja immer noch, wir dann jetzt gesagt haben,
ganz kurze Zwischenfrage, wie weit seid ihr dann genau gekommen mit dem Geländewagen? Wie weit
war lustigerweise Griechenland, also dann nicht mal ganz genau in der Türkei. Also wir sind halt immer langsam gereist, weil du möchtest halt
das viel sehen. Ihr hattet ja auch kein Zeitlimit.
Genau, ja. Verstehe ich. Immerhin Griechenland viel gesehen, ja. Aber
okay, weiter geht's.
Naja, und dann war es halt so, dass wir, dann haben die Grenzen auch total schnell geschlossen. Balkan war komplett zu schon, dass man über einen Landweg konnte man ohne Quarantäne schon gar nicht mehr reisen. Das heißt, wir mussten die Route über Bulgarien, Rumänien, Ungarn und Österreich dann nehmen und hatten dann für, ich bin nicht ganz sicher, aber von Athen aus bis nach Deutschland hatten wir ein bisschen mehr als 24 Stunden Zeit. Weil dann nämlich die ungarische Grenze geschlossen wurde. Also wir sind echt auf dem letzten Drücker nach Deutschland gekommen.
Okay.
Und und haben dann gesagt, ja okay, sollen wir jetzt wieder ins Rheinland ziehen? Wir haben ja eigentlich noch Zeit, wir wollten ja noch reisen. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, können Sie jetzt aussuchen, wo wir hinziehen wollen. Dann sind wir nach Oberstdorf, ins Oberallgäu gezogen. Und
Da?
Berge, schön.
Schön ist Deutschland. Also muss ja in Deutschland sein und möglichst schön. So, und wir hatten immer schon gerne in den Bergen halt immer Wanderurlaube und sowas gemacht, viele Urlaube. Und dann haben wir gesagt, alles klar, gehen wir nach Oberstdorf und suchen da uns erstmal irgendwie eine Airbnb-Wohnung. Mhm. Und haben uns dann nach der Airbnb-Wohnung dann halt so eine möblierte Wohnung gesucht, haben dann ein Jahr gewohnt. Mhm. Und in der Zeit halt kurz danach, nachdem wir da hingezogen sind, habe ich dann auch gesagt, ey, cool. Hier fahren voll viele Leute Fahrrad irgendwie. Ne? Könnte ja vielleicht deinem Bein auch helfen, weil Wandern hat auch teilweise immer noch geschmerzt. Joggen ging ja sowieso nicht.
Mhm. Ja, aber wandern bergig ist bergunter wahrscheinlich auch nicht so einfach.
Sowieso nicht, ja. Also genau, also ist heutzutage auch immer noch nicht richtig gut. Ne? Und dann hatte ich mir gedacht, alles klar, da war da so ein Scott-Händler irgendwie. Marke darf ich nennen, oder?
Darfst alles nennen. Ich wollte schon fragen, welche Reiserücktrittsversicherung oder welche Gesellschaft dich zurückgeflogen hat, aber dachte ich mir, sparst du dir?
Ja,
interessiert mich auch.
Gibt es viele. Ja, auf jeden Fall, ja. Da bin ich dann den nächsten Scott-Händler gelaufen und da war ja schon, wie gesagt, Lockdown, die Fahrradläden alle irgendwie zu. Ich bin dann irgendwie, sag ja nicht den Namen von dem Laden, dann irgendwie konnte man über die Werkstatt hinten doch irgendwie rein und sich die
Fahrräder. Also sagst du, ja, alles gut.
Ne? Und auf jeden Fall, ja, dachte ich, ja gut, ne, Fahrrad. Und das letzte Mal mit 12 ein Fahrrad gehabt, dachte ich, ja, jetzt nimmst du mal richtig Geld in der Hand.
Ja.
Jetzt kaufst du mal.
Ich hab's hier stehen, wie viel es war.
Jetzt kaufst du mal richtig, gutes Fahrrad. Ne? Wenn du keine Ahnung von Fahrrädern hast. Hatte ich ja auch nicht.
Das finde ich für unseren Podcast sehr gut, jetzt zu sagen.
Ist wie gesagt jetzt.
Was ist denn richtig Geld für ein Fahrrad?
Ja, dachte mir, ja gut, so, denke mal, so mit 500 Euro kriegst du schon was Gutes, dachte ich mir so, ne? Und dann sagte mir der nette Scott-Verkäufer dort, nee. Nein, also ist ja im Grunde verbreitet eigentlich dann, wenn man wie bei einem, ich sag mal, Premium-Hersteller wie Scott schaut, dass da geht es dann irgendwo, denke ich mal, bei so einem Hardtail hatte ich dann geschaut, irgendwie roundabout bei 1000 Euro los. Mhm. So, und dann habe ich mir auch halt um den Kurs so eins dann da auch zugelegt und war stolz wie Bolle, bin dann halt auch einfach da durchs Allgäu gefahren, einfach um zu gucken, wie es meinem Bein geht, und hat auch ja super viel Spaß gemacht. Und ich habe einfach auch schon nach 2-3 Wochen gemerkt, es bringt total was. Ne? Und hab sehr schnell eigentlich gute Schritte nach vorne gemacht. Aber bin da wirklich, muss man wirklich sagen, eigentlich fast 4 oder 5 Monate eigentlich relativ willenlos mit Spaß einfach nur durch die Gegend gefahren. Ne? Also jetzt irgendwie.
Aber alleine, deine Freundin ist nicht mit auf den Zug aufgesprungen?
Nee, meine Frau, die ist da nicht aufgesprungen. Nee, okay. Genau. Nee. Muss man einfach dazu sagen, dass nicht jeder fährt gerne im Straßenverkehr einfach, fühlt sich da einfach sehr sicher. Meine Frau gehört einfach dazu. Mhm. Kann ich auch vollkommen verstehen. Ne?
Okay.
Dass vor anderen Verkehrsteilnehmern, vor anderen Autos und so. Ja, ne? Und dementsprechend, ja, bin ich da, hatte ich echt eine gute Zeit, weil wir haben ja auch, sag ich mal, dann einfach vom Ersparten gelebt, hatte viel Zeit zum Fahrradfahren, und das war echt eine schöne Zeit.
Ja. Was hat sie gemacht? Hat die auch?
Wir haben sonst ja viel, wir waren ja immer dann schwimmen, wandern, haben ja sonst viel gemacht.
Ja, gut, im Allgäu.
Ja, da gibt's genug, genug zu tun. Ja, und wenn du.
Wann kam denn der Punkt, dass man dann aber gesagt hat, jetzt muss man mal wieder irgendwie arbeiten oder sowas?
Ja, das kam jetzt dann nach dem Jahr eigentlich so, dass ich dann gesagt habe, jetzt springen wir zwar wieder.
Ja, sorry. Aber kommt das ja später, dann mach erstmal weiter.
Alles gut. Man muss dazu sagen, wir haben ja eigentlich jetzt hier gar keinen speziellen Ablauf geplant. Deswegen,
nee, genau.
Das ist hier nicht strukturiert. Wir sind
berühmt, berüchtigt für wenig Struktur.
Ja, alles gut.
Ja, wir haben vier
Stunden lassen wir uns heute nicht Zeit.
Das schaffen wir nicht. Aber das ist ja das Interessante in dem Augenblick, denke ich ja weiter. Ne? Du fängst jetzt mit Sport, mit Radfahren an. Die Frau macht irgendwas anderes, ihr wandert viel, sonst wie. Und dann ist irgendwann Zeit die Frage, wann wird einem das Allgäu langweilig? Das war so bei mir im Hinterkopf. Ne? Das
nie eigentlich. Nie. Aber vom Grundsatz war es dann einfach so, dass ich ja nach 5-6 Wochen eigentlich mir dann das Aspero dann auch schon zugelegt habe, weil mir dann die netten Kollegen und Mechaniker da bei meinem Händler dort dann vor Ort gesagt haben: Hör mal, du überfährst das Fahrrad oder dieses Setup des Fahrrads überfährst du schon, weil du fährst zu viel. Und dann hatte ich mich halt so ein bisschen schlau gemacht, was macht jetzt Sinn? Soll ich jetzt ein Rennrad holen? Oder Gravelbike hast du jetzt auch mal irgendwie gelesen? Weil, ne,
interessante überhaupt
keine
Geschichte
Ahnung jetzt von Fahrrädern, ne? Ich dachte mir, ja cool, Gravelbike, kannst du irgendwie, habe ich gehört, kann man ja auch größere und irgendwie kleinere Reifen dran machen, ne? Zu dem Zeitpunkt noch, ne? Keine Ahnung von 700 und 650B und so, ist schon lustig.
Ja.
Und und dann habe ich irgendwie mich schlau gemacht und wollte dann halt, habe mich dann irgendwie für ein Gravelbike entschieden. Hätte schon Bock auf ein Carbon-Gravelbike, und das sollte jetzt ja einfach, damit ich es nicht wieder direkt überfahre und
eine andere Liga
einfach
sein.
Schon was, wo ich jetzt lange mal was mit
ja, wo man kann halt auch mal 10, 20 Kilometer, 1000 Kilometer mitfahren kann,
ja,
wenn man will oder was.
Ja, das, ne? das war jetzt natürlich der Plan noch nicht, aber zu dem Zeitpunkt, aber einfach, wo ich jetzt länger was von habe und wo ich nicht direkt jetzt nach einem halben Jahr wieder losrennen muss und sage, okay, ich
ist
was anderes, ne? Und dann kam das Aspero eigentlich so in meinen näheren Entscheidungen immer weiter nach vorne. Verschiedene Modelle waren da. Und das Aspero hat mich so interessiert, weil es einfach relativ straßenlastige Geometrie hatte, so wie ich mich da schlau gemacht hatte.
Mhm.
Und ich wollte auch nicht so viele irgendwie Bikepacking-Mounts haben. Ich brauchte jetzt nicht an der Gabel noch irgendwie Schrauben und weiß ich was alles, ne?
Mhm.
Und dann habe ich mir das Aspero geholt, habe mir direkt dann auch den, damit ich dann mit dem 650er Straßen, 650er Radsatz fürs Gelände, dann noch zusätzlich dann einen Straßenradsatz habe ich mir noch den damals rauskommenden oder letztes Jahr rauskommenden SIP 303S Radsatz direkt geholt, damit ich direkt was irgendwie auch für die Straße was habe. Ja, und dann ist das relativ schnell eskaliert, weil ich ja dann auch noch unten die Zeit hatte, ne?
Mhm.
Aber auch immer noch unstrukturiert. Aber du hast natürlich auch einfach schon gutes Training, weil du einfach auf deiner 70, 80 Kilometer Runde unten im Allgäu dann einfach 2000 Höhenmeter hast.
Mhm.
Dadurch hast du ja schon schnell.
Du bist aber zum Spaß gefahren. Du bist jetzt noch nicht einfach so, dass du gesagt hast, ach, ich will mal später mal ein Rennen mitmachen, sondern einfach so, ich genieße das hier, ich fahre meine Hausrunde, mach was für meinen Körper, weil genau. Das hast du ja in der Vergangenheit schon erlebt, dass das ja auch wichtig ist, irgendwas zu tun.
Genau.
Und die bist du dann da unterwegs denn wenigstens schon auf Leute gestoßen, mit denen du dann zusammengefahren bist, wo du gesagt hast, den hole ich jetzt mal ein oder ich fahre mal schneller am Berg, dass da schon zumindest irgendwo was funkelte oder einfach nur so?
Naja, ganz am Anfang mit dem Aspero und jetzt, wo ich dann mehr gefahren bin, eigentlich auch noch nicht. Also es war eigentlich, es war ja auch Corona. Es war ja auch jetzt nicht so viel und los. Es war, wenn jetzt dir die Region Oberstdorf anschaust, es ist ja eine Touristenregion und es ist, wenn da die ganzen Touristen nicht dort sind, auch nicht so viel los. Das heißt, es war eigentlich relativ ausgestorben, muss man jetzt einfach mal sagen. Und nee, ich bin eigentlich immer für mich selber gefahren. Okay. Für mich war eigentlich der ja, eigentlich ein Video bei YouTube hat mich dann eigentlich auf Ultracycling gebracht und dann ging es eigentlich bei mir im Kopf so los, dass ich dann gesagt habe, ey, das ist geil, da hättest du Bock drauf.
Okay.
Das war das Atlas Mountain Race Video, was von der 2020er Version, von dem ersten Atlas Mountain Race in Marokko. Es nennt sich Into the Rift, das Video. Mhm. Das hat bei mir so, das war bei mir wirklich so.
Müssen wir mal gucken, dass wir das hier verlinken können, ne? Darf ich nur nicht vergessen.
Ja, kann ich empfehlen. Also, Und das hat so.
Das war reiner Zufall, dass du es gesehen
hast. Das war einfach absoluter Zufall irgendwie, ne? Weil dir irgendwie was in deiner Bubble da irgendwie rechts so immer Video nach Video vorgeschlagen wird und irgendwann, ach, Into the Rift, ja, was ist denn das denn? Guckst du mal rein. Und dann war das halt ein Ultracycling-Video. Und dann hat mich das so fasziniert. Vielleicht sagt euch, oder einigen wird vielleicht der Name was sagen, der Sofian Seheli, der hat das Rennen gewonnen. Ist ein Ultraathlet und ja, muss man sagen, sehr erfolgreicher Ultraathlet. Und der ist dafür eigentlich bekannt, dass der viele Tage hintereinander komplett ohne Schlaf auskommt. Und das Video geht los, deswegen kann ich das absolut empfehlen, das Video geht los mit einem Einspieler, wo unten steht, wo sie den Sofian gefilmt haben. Und steht da, ne, von wegen, das ist Sofian, Schlaf 0, Fahrzeit 84 Stunden. Und ich dachte, wie 84 Stunden, 0 Stunden Schlaf.
Das ist nicht zu glauben.
Oder ich bin nicht sicher, ob 0 Stunden Schlaf oder kaum Schlaf. Also es war unglaublich. Und das hat mich, und dann war ich schon komplett angefixt von diesem Video und dann immer mehr schlau gemacht, bin dann auf viele Tour-Divide-Videos gekommen, also in den USA, das ist dieses Video, wo vorhin mal drüber kurz gequatscht haben, wo die Lael Wilcox zum Beispiel, die aus Alaska, die sehr erfolgreiche Athletin da auch wirklich Top-Zeiten immer fährt und auch super Videos auch produziert hat. Und genau, und dann kommst du ja von einem Video zum nächsten und wenn du dann einmal da drin steckst, dann kommst du auch.
Du warst angefixt.
Ich kam da kaum mehr raus. Ja. Es hat sich alles nur noch um das Thema gedreht.
Okay, und dann war es auch, wo dann auf einmal der Funke losging, richtig,
ja,
wahrscheinlich.
Also zumindest so weit, dass ich sag oder gesagt habe, ich möchte mal bei sowas mitmachen, auf jeden Fall.
Ja.
Und parallel oder kurz danach kam dann Badlands erste Version, wo dann Lachlan Morton dann letztes Jahr gewonnen hat. Und dann war es sowieso ein Riesenhype, ja, wo dann ein aktueller EF Pro Cycling Profi damals noch, hießen ja noch, gewonnen hat. Und dann, das ging ja so medial. Und die machen auch echt gute Videos. Und ja, dann war es um mich geschehen.
Das war aber auch jetzt letztendlich ja nur, wenn ich die Zeitspanne richtig drauf habe, so März, April 2020 mit dem Lockdown. Und dann ist das ja nur ein halbes Jahr Zeitspanne, über die wir gerade reden, wo du komplett infiziert bist.
Nicht mal.
Noch nicht mal.
Nee, weil das Hardtail habe ich im April geholt, also eigentlich schon zum Ende des ersten Lockdowns. Und das Aspero im Juni. Und,
also dem, 3 Monate.
3 Monate nachdem ich Aspero geholt hatte, war dann Badlands 2020, genau. Und ja, und da war dann auch eigentlich schon klar, für mich zumindest, okay, wenn ich einen Startplatz bekomme mal bei Badlands, möchte ich da gerne dran teilnehmen.
Hast du dich dann auch schon angemeldet gleich?
Nee, so früh war die Registrierung noch nicht offen. Aber ich meine, im Dezember 2020 hat Transsibirica, der Veranstalter, dann die Registrierung für die 3 Rennen, die veranstalten, geöffnet. Und ich habe mich direkt dann halt für das Transpyrenees und für Badlands dann direkt registriert im Dezember letzten
gleich,
Jahres.
Gleich 2 Dinger natürlich, nächstes Jahr schon mal sehr offensiv.
Ja,
vor der wieso nicht? Ne? Aber vor der Registrierung.
Aber ist ja auch dein Charakter, spiegelt es ja wieder, all in dann. Also finde ich ja gut.
Aber 2 Rennen sind auch ganz gut, eigentlich auch einplanbar für so eine Saison.
Wenn man natürlich schon so eine jahrelange Erfahrung hat, ist das ja
3 Monate. Ne?
Alles gut.
Aber die Vorbereitung, dass du dann auch längere Strecken angefangen hast zu fahren, war schon vorher, als du dieses Video gesehen hast und gesagt hast, okay, ich will da mich mal anmelden, da hast du schon angefangen, dann vielleicht auch dahin zu trainieren oder bist du weiter deine 70-Kilometer-Runde gefahren?
Ich bin dann eigentlich immer auch noch so 70, 80, 90 Kilometer, auch mal 120, aber da war das dann schon so, da war ich dann, wenn ich dann 120 Kilometer-Runde gefahren bin, das war dann so, ich denke mal so im Juli letzten Jahres, Da muss ich aber schon mal direkt 2, 3 Tage Pause machen danach. Mhm. Also das war dann, ne, also vom Fitnessstand her so. Und ich habe dann aber, da unten ist ja wirklich perfekt, um als, ich sag mal gerade Oberstdorf, von da aus einfach Bikepacking-Touren Richtung Italien, Gardasee oder Sifa zu machen. Und da bin ich dann halt auch mal eine Tour irgendwie übers Timmelsjoch nach Meran, dann den Edschradweg hoch, über den Reschenpass und solche Touren bin ich da ab und zu mal gefahren, habe mir dann auch schon so Bikepacking-Taschen geholt. Da hatte ich aber einfach wirklich nur zum Spaß. Auch ne, nicht auf irgendwie Schnitt oder Zeit oder irgendwas geachtet, sondern ja, strukturiert angefangen zu trainieren, habe ich dann eigentlich, um auch so den, ja, den Schwenk jetzt zum, wann ging es wieder mit Arbeiten los. Ich war ja so angefixt dann vom Thema Fahrrad, dass ich dann auch gerne einfach wieder beruflich was machen möchte und warum nicht auch dann ja was mit dem Thema Fahrrad. Und dann habe ich mich halt ja in der Fahrradbranche umgeschaut und habe dann im Grunde genommen einen echt für mich passenden Job bei ja beim jetzigen Arbeitgeber.
Darfst du das ruhig sagen?
Bei Jobrad gefunden, Dienstrad-Leasing-Anbieter. Und habe früher halt auch Außendienst gemacht bei meinen vorherigen Positionen und genau, bin ja jetzt auch im Außendienst für Nordrhein-Westfalen und weil für habe mich dann extra für Nordrhein-Westfalen entschieden, weil halt Family und so Verwandte immer noch Nordrhein-Westfalen, wäre jetzt dann auch ein Grund, dann ja wieder zurückzuziehen. Und dann kam halt so der Schwenk, okay, alles klar, wir haben jetzt im Allgäu gewohnt, bisschen an Berge gewöhnt, sollen wir jetzt wieder ins Rheinland ziehen? Ne, hat auch bestimmt, ne, no offense, auch schöne Stellen und weiß ich was, aber irgendwie dann sind wir so, keine Ahnung, glaube ich, haben wir die Familie besucht vom Allgäu, sind wir über die A45, über Siegen, Sauerland, Hagen und so gefahren, dachte, ey, das sieht ja jetzt gar nicht so, ist ja gar nicht so unschön hier im Sauerland. Sieht ja fast aus wie Allgäu. Naja, nicht ganz, aber geht zumindest in die Richtung, man hat so ein bisschen beides, ne, 1,5 Stunden bis zur Family und trotzdem ein paar Berge, ne. Und so sind wir aufs Allgäu dann gekommen, aufs Sauerland gekommen, ne. Ja, und dann haben wir dann was Schönes im Sauerland gefunden und wo ich
das dann... Das heißt, erst Job und dann strukturiertes Training.
Genau, und dann eigentlich ja, wo wir dann wieder zurückgezogen sind, habe ich mir dann irgendwie so einen Wahoo Kicker geholt, einen Kicker Core, Swift. Und dann fing das eigentlich so an, dass ich mal Intervalle oder so trainiert habe. Mhm. Ne, aber dann einfach so Trainings von denen.
Aber warum? Weil das vorgeschlagen wurde oder weil du wusstest, du musst jetzt was tun?
Nö, weil das vorgeschlagen wurde, weil ich da was gesehen habe. Und genau, so fing das echt dann echt los. Also das war auch noch nicht so richtig. Und da sind wir jetzt so im November 2020. Und so richtig hab ich dann im Dezember 2020 angefangen, wo ich dann gesagt habe, okay, alles klar, da habe ich dann, weil da wurde dann auch von Orbit diese Ride-Fahr-Challenge für Januar in Aussicht gestellt, weil das sollte eigentlich im Januar gemacht werden, aber dann wegen verschiedenen Gründen, das halt erst im März stattgefunden hat. Und ja, eigentlich habe ich dann, wie gesagt, von Dezember bis März zu Ride Fahr Challenge, bis zu der 360-Kilometer-Challenge, 180-Kilometer-Challenge dann halt 4 Monate strukturiert halt eigentlich dann wirklich trainiert. Aber da muss ich auch sagen, dann halt aber auch teilweise ja schon 20 Stunden die Woche.
Also und dann draußen und drin oder nur
im drin? Im Sauerland nur Schnee gewesen. Wir hatten ja jetzt auch so einen unglaublich schneereichen Winter. Das war ja überall ultra viel Schnee.
Das heißt, du bist auf Shift irgendwie 10.000 Kilometer gefahren oder wie?
Naja, aber weiß nicht, so 700 Kilometer die Woche oder so.
Okay, krass.
Ja. Ja gut, auf Swift ist, weiß ich nicht, rechne mal 20% ab, weil ist, ne, wenn du da 40 fährst, dann fährst du vielleicht in Realität vielleicht 32 draußen. Also
weil die Anzahl der Stunden ist ja gleich.
Ja, 20 Stunden sind 20 Stunden ungefähr, roundabout. Ne? Und dann hat durch Intervalltrainings dort und ja, ich sag mal ein bisschen mehr Struktur, bin ich dann halt irgendwann bei ja so Swift-Events gelandet und so, ja, Rennen. Ja, bin dann halt einfach auch sonntags Rennen mitgefahren, 4-Stunden-Rennen, so 160-Kilometer-Rennen. Und ja, dann, wenn, das ging dann halt relativ flott. Und dann
also halt, das nächste Zwift-Event, was wir anbieten, ist ein 160-Kilometer-Rennen, ne?
Und du bist unser Ambassador.
Ja, Nee, und das Rennen, das
160 Kilometer.
Das waren dann auch nicht immer Rennen, sondern die werden dann immer so als Rideouts getarnt, aber effektiv ist es dann so, da wird sich richtig gegeben, muss man sagen.
Ja, ja.
Und dann avanciert das wird zum Rennen, muss man einfach ganz klar sagen. Und ja. Ja, hat aber einfach viel Spaß gemacht, war für mich auch total motivierend. Ne? Mhm. Und dann ging Leistung nach oben, Gewicht nach unten, weil ich hatte auch letztes Jahr, wie gesagt, vor dreiviertel Jahr, weiß ich, 90 Kilo drauf, 1,89 und hab dann halt relativ schnell halt viel Gewicht verloren. Ne?
Das heißt, das ist ja auch eine ganz interessante Story. Das erste Mal, dass du mit anderen Leuten gefahren bist, war virtuell.
Genau.
Ja. Du bist nie vorher mit jemandem anders Rad gefahren zusammen, sondern tatsächlich bei Zwift das erste Mal andere Radfahrer getroffen.
Die Story ist sowieso, ich
habe eigentlich
höre ich die ganze Zeit
nur zu. Es war total lustig, weil auf dem Gravity Bike Festival von Orbit bin ich das dritte Mal mit Menschen überhaupt draußen gefahren.
Okay.
Ja. Also das war, es ist halt auch schwierig sowieso, wenn man dann sich für Ultra-Sachen vorbereitet, dann überhaupt Trainingspartner zu finden. Und gerade jetzt mit Corona und so ist es sowieso alles schwierig, dann in eine neue Region gezogen, noch schwieriger. Ne? Deswegen klar.
Ja, ja.
Ja. Und dementsprechend hatte ich eigentlich vor dieser Ride Far Challenge eigentlich 4 Monate Training, ja? 4 Monate Training.
Zwift, hartes Zwift-Training.
Ja, muss
das
Zwift-Training
war aber jetzt nicht nur für die Ride Far, sondern das war darauf abgezielt, dass du irgendwann diese Events, wo du dich angemeldet
hast. Genau, und weil draußen einfach schlechtes Wetter war, viel zu viel Schnee und genau, ja, das war eigentlich so, war sehr entspannt halt einfach für meinen neuen Job auch im Außendienst einfach auch mal zwischendurch mal eine Stunde sich draufsetzen zu können, ne? Weil ich halt im Homeoffice auch viel jetzt gearbeitet habe oder hauptsächlich kann man sich auch zwischendurch mal draufsetzen, morgens vor der Arbeit, nach der Arbeit, also es war dann auch teilweise auch so, dass ich dann halt morgens vor der Arbeit dann zur Mittagspause eine Stunde und dann nochmal nach der Arbeit eine Stunde drauf saß. Also es ist dann
teilweise schon eskaliert. Morgens eine Stunde, mittags eine Stunde, abends eine Stunde.
Ja, okay. Drei manchmal oder halt abends 3 Stunden. Das war dann halt schon. Ist aber dann auch schon, ist auch eine Motivationsgeschichte, 3 Stunden bei Zwift zu sitzen.
Ja, das muss, also Zwift ist ja schon netter als Rollen ohne Zwift zu fahren, aber 3 Stunden, so irgendwo nach 2 Stunden wird es ja schon langsam zäh, ne?
Auch ja, mental. Auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ja. Also am besten machst du einen Fernseher an dann nebenbei oder lässt irgendwie
ja, klar, das YouTube sowieso. Aber selbst das wird ja mental. Trotzdem ist ja trotzdem nicht das Einfachste.
Ja, definitiv nicht.
Ja.
Ja. Ja.
Also der Weg ist einmalig. Also, aber ich weiß nicht, ob dir das so klar ist, dass das nicht so ein normaler Weg ist in der kurzen Zeit. Oder haben dir das andere Leute
mir
schon mal
eigentlich,
gesagt?
Ja, dass mittlerweile das schon ist es eigentlich so, ich realisiere das eigentlich immer erst so, wenn mir andere das so sagen. Weil ja, für mich ist es ja nur dieser eine Weg und deswegen, ich kenne ja auch nicht den Fahrradweg, ne, wie man sich jetzt, weil ich kenne mich ja auch heute, ich lerne ja immer noch total viel dazu und deswegen kenne ich jetzt auch nicht den Paradeweg, wie man jetzt zum Fahrradsport kommt. Ne? Mhm. Klar, dass es natürlich sinnvoll ist, wenn man das irgendwie früh anfängt und das kenne ich von meinem sportlichen Werdegang, vielleicht kann man da dann auch
das wollte ich gerade sagen, du hast ja einen Leistungssport-Background.
Ja,
das
genau.
Müssen wir ja schon
ja, auch da mal, gehen wir mal gleich, sagen. Würde ich auch gleich mal drauf macht eingehen. Sinn. Die hast du denn jetzt aber auch Ziele entwickelt, wo du sagst, naja, da sind ja so ganz große Namen da vorne, vielleicht kann ich ja auch so einer werden im Ultrabereich? Oder ist das auch okay, wenn du in diesem ambitionierten Amateursportbereich vorne bist und musst nicht die Schwelle nehmen, wo Leute vielleicht noch professioneller unterwegs sind?
Ja, jetzt müssen wir gucken, wo, ich sag mal, hört Amateursport auf und wo fängt Profisport in diesem Ultracycling unsupported Bereich an. Mhm. Es ist schwierig. Also vom Grundsatz her, ich will es einfach auf mich zukommen lassen. Also ich habe da jetzt nicht die Vorstellung, dass ich sage, ich möchte jetzt da und da und da, dann und dann Erster werden oder so. Nee, absolut nicht, weil es ist auch, muss man ganz klar sagen, jetzt gerade auch in dem Ultra-Bereich so, dass immer mehr ehemalige Profis in den Sport reinkommen, gerade im Gravel-Bereich. Und es ist halt einfach nicht abschätzbar, wo ich mich da irgendwie positionieren und platzieren kann. Dementsprechend, keine Ahnung, wird die Zeit zeigen und ich lasse es einfach auf mich
zukommen. Aber die 160 Kilometer Rennen fährst du trotzdem diesen Winter wahrscheinlich wieder.
Ne? Ja, mal gucken. Also ich wollte vielleicht diesen Winter auch mal richtige, es gibt ja wirklich richtig Swift-Rennen oder so, hat man mir auch gesagt. Ne? Also muss ich auch noch dazu lernen, aber dass ich da vielleicht auch mal irgendwie diesen Winter das noch ein bisschen interessanter gestalte einfach, ne? Weil aber vielleicht gibt es ja diesen Winter nicht ganz so viel Schnee. Mal gucken.
Na gut.
Dann würde ich auch bei Shitwetter draußen fahren.
Aber dann würde ich jetzt ja tatsächlich mal, weil das, was dir ja natürlich schon zugutekommt, dass du einen Leistungssport-Background hast und glaube ich auch so kadermäßig und sonst wie, dass du weißt, wie es ist, sich am Limit zu bewegen wahrscheinlich. Ne? Sonst hättest du es wahrscheinlich auf dem Rad auch nicht hingekriegt. Mental oder auch körperlich ist ja als Leistungssportler ist ja irgendwo die Grenze, wo vielleicht unser Eins aufhört, sich Schmerzen zuzuführen. Da geht es beim Profi ja erst richtig los sozusagen manchmal oder bei so Leuten, die professionell Sport betrieben haben. Das heißt, du hast in der Kindheit Leistungssport gemacht.
Genau.
Und da kannst du jetzt ja auch mal ein bisschen was drüber erzählen.
Ja. Ja, wie gesagt, wie du schon sagst, in der Kindheit. Es ist eigentlich auch schon Lichtjahre gefühlt her. Also ich habe mit knapp 9 Jahren mit dem Kanu-Rennsport angefangen.
Kanu ist das mit rechts, links oder ist das mit beiden Armen?
In meinem Fall ist es das Kajak. Man sitzt in einem schmalen Boot und man fährt vorwärts Kajak. Also es gibt ja dann nochmal Kanadier oder Kanu, wo du dann halt in dem Fall kniest in einer schmalen Regenrinne, sagt man auch, wo du halt einen Stechpaddel hast. Das ist dann halt Kanadier fahren.
So, und Kajak ist das, was Kajak man bei Olympia auch sieht, die dann zwischen diesen Stangen durchfahren müssen, bergab, eher so mit
das
der Strömung.
Kanuslalom, genau. Das ist nochmal eine andere Disziplin in dem Fall, aber Kanu-Rennsport ist einfach nur im schmalen Boot, in der Bojenreihe, wie auch die Ruderer, sage ich jetzt mal, von möglichst schnell von A nach B kommen.
Okay. Ja,
und bei mir war das halt, hab da mit 9 Jahren angefangen, eigentlich recht erfolgreich, dann halt auch wirklich auch schon im Kinderbereich und Jugendbereich dann irgendwie national in Auswahlen, also NRW-Auswahl, deutsche Auswahl und dann halt eigentlich endend damit in der Junioren-Nationalmannschaft für die Marathondisziplin. Sprich, wir haben eigentlich immer schon, ist auch ein ganz guter Schwenk, immer die längeren Disziplinen eigentlich mehr gelegen. Ja, also ich war nie der Sprinter, war eigentlich immer groß, eher dünn und habe dann nicht wie meine Kollegen mit 15, 16 schon irgendwie 150 Kilo Bankdrücken machen können, sondern ich habe mich dann mit meinen 85 Kilo da rumgequält und konnte halt einfach echt lange einfach fahren und wie es sich da schon gezeigt hat, einfach lange auch quälen. Und das ist halt einfach der Punkt, der dann einfach, denke ich mal, auch hängen geblieben ist. Hab dann mit 17 aufgehört, hatte dann eine Schulterverletzung kurz vor der Junioren-Weltmeisterschaft, musste aufhören. Ist beim Kanu-Rennsport so, wenn du dann der Einstieg ist relativ schwierig, weil es einfach ein Knüppelsport ist, es ist ein absoluter Trainingssport. Das ist ich sag mal, nur Talent schwierig machbar, sondern du musst wirklich einfach viel Zeit investieren. Hab auch in der Jugend, wie gesagt, auch morgens vor der Schule teilweise trainiert, mit der Schwimmgemeinschaft zusammen schon eine Stunde schwimmen morgens oder joggen gehen vor der Schule.
Aber es war ein Sportinternat, hattest du vorhin gesagt.
Das war ein Teilzeitinternat. Also sprich, ich habe schon noch zu Hause geschlafen. Also bin jeden Tag, da zu dem Zeitpunkt noch in Lünen gewohnt, bin jeden Tag von Lünen nach Essen gependelt. Von meinem, ich glaube, aufs Sportinternat bin ich gekommen, in Essen mit, 12, 13, meine ich.
Naja, aber Hochleistungssport und Schule, das muss funktionieren.
Das war genau Elite-Schule-Sport.
Es ist nicht so einfach zu sagen, man trainiert mal morgens eine Stunde vor der Schule, so einfach ist die Welt gar nicht.
Genau, also es war schon sehr strukturiert. Also sprich, man hat wirklich morgens echt um 6 Uhr in Zug gestiegen, um dann halt entweder vorher noch zu trainieren oder aber Schule, danach Mittagessen im Internat. Dann kamen die gleichen Lehrer aus der Schule von dem Schulverbund ins Internat, haben mit dir dann gelernt und die Hausaufgaben gemacht. Also es war schon so und danach halt zum Training. Und dann am Wochenende auch, also Samstag, Sonntag immer auch noch trainiert. Also eigentlich montags Trainingspause schon mit 13, 14 und sonst die ganze Woche durchtrainiert. Und das eigentlich bis zum 17. Lebensjahr. Ne? Im Winter dann auch Trainingslager irgendwie nach Florida für 3 Wochen und viel halt auch.
Das ist ja als Schüler auch ganz cool, ne?
Das ist voll cool, ja. Hast halt immer dann frei bekommen, 3 Wochen in Florida. War sehr, sehr schön. Ich war aber nicht so oft dabei. Ich wäre am liebsten noch öfter dabei gewesen, aber vom Grundsatz her.
Und das heißt, durch diese Schulterverletzung bist du da schlagartig raus aus dem Ding?
Ich war da erstmal da raus, richtig, genau. Und für mich gab es dann eigentlich irgendwie auch kein Zurück. So. Also für mich persönlich. Habe dann einfach mich dann auch für Schule und so entschieden. Weil ich muss dazu sagen, ich habe dann eigentlich während meiner Schulzeit eigentlich immer mehr so Sport im Kopf gehabt als Schule. Ja, so würde ich mich als so würde ich mich sehen oder habe mich gesehen. Und dann habe ich so ein bisschen mehr Fokus dann halt auch mal ein bisschen auf meine Zukunft gelegt, ne? Und dann auch der richtige Schritt auf jeden Fall. Okay. Und ja, und seitdem eigentlich jetzt von meinem 17. bis zum 32. Lebensjahr, bis letztes Jahr eigentlich dann nur so Hobbysport gemacht. Also
und Motorradfahren.
Und Motorradfahren, ja. Und halt, ja, wenn ich Motorradfahren, wenn ich Zeit dafür hatte, ansonsten halt viel gearbeitet, ne?
Ja, ja.
Und ja, also sprich.
Und 10 Kilo zugenommen oder zumindest hast du sie jetzt wieder abgenommen wahrscheinlich.
Ja, also genau, richtig. Ja. Ne? Und ja, das ging dann, das war einfach Hobbysport. Ja, ich hatte meine Laufgruppe irgendwie von meinem Arbeitgeber zweimal die Woche. Da haben wir uns dann zum Laufen getroffen, damit wir dann danach irgendwie ein Bier trinken können zusammen. So ungefähr, das war die Motivation. Ne? Und ja, ein bisschen Fitnessstudio. Aber dementsprechend, das Einzige, was ich noch von da, von früher mitgenommen habe, ist, denke ich mal, einfach diese Motivationsfähigkeit und halt auch dieses, ja, an Grenzen gehen wollen zu können. Ne? Ja, das ist so das Einzige. Sonst musste ich komplett fitnesstechnisch auch wieder, wie jeder andere auch, das aufbauen. Ne?
Ich glaube, dieser Hochleistungssport von 9 bis 17, das ist, glaube ich, auch was, wo du viel mitgenommen hast. Also ich sehe das auch so als Außenstehender jetzt, wo ich denke, naja, man kann darüber leicht reden, mal einen 190er Puls zu haben und das längere Zeit noch überleben zu können. Man kann es aber auch wirklich sagen, das hat man lange gemacht. Man weiß, dass man diese Schmerzen ertragen kann. Mhm. Ich glaube schon, du redest so ganz leicht darüber, aber einen 37er Schnitt zu fahren auf 300 oder 200 Kilometer oder was auch immer, das tut auch irgendwann wirklich weh. Ist nicht so, dass es nicht weh tut. Also wir müssen ja noch mal ein paar Leuten klar machen, so ganz geschenkt ist es nicht. Da muss man schon auch wirklich mental hart drauf sein.
Klar, also zum einen musst du ein bisschen natürlich vorher trainiert haben. Also Physiologie sollte auf jeden Fall in gewissen Zügen vorhanden sein. Aber eigentlich finde ich hauptsächlich auch gerade so bei so Sachen, die du auf Zeit fährst oder gegen die Uhr und gegen andere Leute einfach, dann ist es, oder wo du halt alleine fährst und gegen andere, die du aber nicht direkt siehst, wie es halt oft bei so Ultrarennen ist. Ist es wirklich einfach die mentale Geschichte, denke
genau,
ich. Und das ist halt der große Vorteil, den ich da vielleicht noch mitgenommen habe. Aber ja, ist, wie man jetzt dann später, wenn man dann über Badlands spricht, dann sieht, es gibt halt immer Leute, die das ein bisschen länger machen und einfach besser machen. Und ja, aber wie gesagt, ich lerne da immer noch, mich da einfach ein bisschen entspannter anzugehen und nicht direkt alles zu wollen. Weil ist halt, wie gesagt, immer noch mein erstes Jahr und ich habe noch ein bisschen Zeit.
Die Frage, die ich jetzt noch hätte, bevor wir zu Badlands vielleicht gleich rübergehen, hast du dich denn jemals wieder in so ein Kanu jetzt reingesetzt, seitdem du 17 warst? Oder ist das
ja, zwischendurch mal, ja.
Okay, ja. Zum Spaß oder auch wurde gesagt, dass vielleicht fange ich mal wieder an oder ich mache es vielleicht als Fitnesssport nebenbei oder?
Nee, war einfach zum Spaß.
Mein okay.
Früherer Teamkollege, der wohnt auch immer noch in Essen. Ja, das sind alles keine Distanzen. Haben uns da einfach mal getroffen und einfach mal wieder.
Aber auch nur einmal oder?
Einmal öfter? Und dann auch wirklich echt nie wieder.
Ja? Nie wieder. Also du hast ja auch nicht diesen Reiz, wo du gar sagst, nicht, ich fahre jetzt nochmal schnell mit dem Kanu durch die Gegend. Ja, nee. Ist weg sozusagen aus
also
deinem Leben.
Spaßhalber, meiner Frau vielleicht einfach so ein bisschen so auf dem See. Ja, aber nicht leistungstechnisch, weil das ist auch einfach, wie gesagt, das ist nicht so einfach. Da brauchst du Jahre wieder, um rein theoretisch reinzukommen und dann ist.
Also, aber dann verbindest du das ja auch nicht mit Abenteuer und ich lerne mal einen schönen Fluss oder eine schöne Gegend kennen, sondern du verbindest das wahrscheinlich so dermaßen auch mit dem Leistungssport, dass es nur gerade dann Strecke auch Sinn macht, sich in so ein Boot reinzusetzen.
Wahrscheinlich, für dich, ne? Ehrlich gesagt, habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe das wahrscheinlich wirklich komplett mittlerweile einfach komplett ausgeblendet. Also es ist gar kein Teil mehr von meinem Leben irgendwie.
Okay.
Also es hatte so einen Part, aber
nein, ich glaube, das, was Ingo meint, ist, dass man ja auch so verträumte Bilder sieht, wie Leute im Seekajak irgendwelche Fjorde erkunden und so.
Ja, das meine ich. Das könnte ich mir schon noch vorstellen. Also das ist jetzt nicht komplett abgehakt, das Thema für mich, weil ich halt mehr Qual damit verbinde von meiner früheren Zeit, sondern schon, also das ist so einfach zum Spaß mal so, auf jeden Fall. Ne? Aber sporttechnisch, ne.
Okay.
Aber ich sehe ja eine kleine Parallele. Und jetzt rede ich mal speziell über diesen Deister Orbit, den ich ja zwar anstrengend finde, weil er 200 Kilometer hat, weil er über 4000 Höhenmeter hat, aber weil er auch landschaftlich unheimlich viel schöne Sachen zu bieten hat. Und natürlich, wenn der Wald saftig grün ist und all die Sachen, finde ich es halt wahnsinnig schön. Wir sind eigentlich beim Seekajakfahren durch den Fjord, wenn ich die Parallele ziehe. Und nun in meiner Welt rast du da durch. Ist das dann auch so wie früher? Jetzt bin ich in meinem Kanu, in meinem Kajak und ich bin dann auf der Bahn mit den Bojen und ich mache Tunnelblick, geradeaus, Vollgas, ackern. Und so siehst du diesen Orbit dann auch. Ich muss da, die Bestzeit steht bei 9 Stunden irgendwas und jetzt habe ich meinen Tunnelblick und jetzt mache ich laufen lassen, Vollgas. Oder kriegst du ein bisschen mit, dass du ja auch in wunderbarer Natur unterwegs bist?
Ich würde schon sagen, dass ich ein bisschen mitbekomme, dass ich in einer wunderbaren Natur unterwegs bin. Ich denke mal schon, dass es schon eine gewisse Art von Tunnelblick vorhanden ist, auf jeden Fall. Also ich merke das schon, dass ich dann absolut fokussiert und motiviert bin, um dann halt wirklich auf Leistung zu fahren. Doch. Mhm. Also es ist irgendwie bei mir so verankert. Das ist wahrscheinlich wirklich so, dass, dass ich wirklich durch den Leistungssport, von Kindesbeinen auf schon so gepolt. Und irgendwie dieser Pol, der ist nicht wegzukriegen. Also ich bin so in die Richtung gepolt und irgendwie ist das so, ja, Sport hat was bei mir mit dann auch jetzt Gas geben, Schnelligkeit und Leistung bringen zu tun. Deswegen, manchmal ist es auch so, wenn ich einfach nur so mit Trainingsfahrt mache, ich muss mich dann oft auch einfach mal bremsen. So. Mhm. Und beim Deister ist es natürlich, oder bei der Orbit-Serie ist dann natürlich klar, okay, es gibt ein Ziel und das ist jetzt hier einfach von möglichst schnell von A nach B zu kommen. Und dann ist es wieder genau das Gleiche, wie du schon genau sagst. Dann ist es einfach Tunnel. Und ich habe das dann einfach versucht, so hinzubekommen, dass ich immer wieder mal zwischendurch, jetzt werd dir mal bewusst, ey, guck dir das mal hier an, wie schön das hier eigentlich ist. Mhm. Ja, also, aber es ist schon eher so, dass es nicht von alleine kommt, sondern ich muss das so aktiv machen. Ich musste aktiv immer wieder dran denken, hey, guck mal, jetzt genieß das hier mal ein bisschen. Das ist jetzt nicht nur einfach Vollgas fahren. Und dementsprechend ist das jetzt auch so, dass ich jetzt im Nachgang auch noch ein paar fahren möchte. Einfach nur, auch als Overnighter. Ja, also einfach nur.
Also genau das Gegenteil.
Genau.
Das hatte aber ich mich auch mit der Auto- und Motorradtour gefragt, wo du sagtest, naja, wir lassen uns Zeit. Meine Frau und ich, wir haben jetzt den Land Cruiser gekauft und wir sind in 3 Monaten bis Griechenland gekommen. Das geht auch schneller. Ja, das könnte man auch im Rennmodus in der Woche hinkriegen.
Auf jeden
Aber
Fall.
Da war es ja genau das Gegenteil. Das ist ja nicht Sport, das ist ja nicht Leistung. Genau. Das ist Freizeitgestaltung. Und ich glaube, den Trennung, die ist mir jetzt auch so wirklich bewusst, dass ich den Deister mit Freizeitgestaltung hinter mich bringe. Mhm. Und du natürlich sagst, aber das ist die andere Liga. Das ist nicht die Freizeitgestaltung, die ich als Weltreise geplant habe. Das ist harte Arbeit.
Wobei ich das aber auch als Freizeitgestaltung sehe. Also es fühlt sich für mich wie Freizeit an und nicht wie Arbeit. Also das ist auch total so ein Mix aus, ich quäl mich hier, aber mir macht das total Spaß, mich jetzt komplett ans Limit zu bringen.
Ich auch verstehen, ja.
Also es ist Qual, aber irgendwie gleichzeitig total Spaß. Mhm. Also, weil machen wir uns nichts vor, wenn du dann irgendwie nach 7 Stunden da auf dem Deister unterwegs bist und du weißt, keine Ahnung, du musst doch irgendwie noch 1000 Höhenmeter oder so und eigentlich, du bist ja dann an dem Punkt, okay, wo die Beine sagen, eigentlich, ja gut, könnte jetzt auch Schluss sein.
Genau.
Aber dann fängt es wirklich auch halt einfach an, dass du dann dich dann überlisten musst, einfach mental und dann halt trotzdem bei jedem Berg oder halt auch, wenn es dann halt, wo der Berg dann aufhört, an der Kuppe dann trotzdem, wo man normalerweise dann einfach dann, Berg geschafft, Steigung geschafft, jetzt fahre ich mal ein bisschen langsamer, jetzt geht's bergab oder wird eben, dann musst du halt trotzdem weiter. Mhm. Dann gehst du nochmal aus dem Sattel und pumpst dann weiter.
Was sagst du zu dir? Was gibst du Zuhörern jetzt hier mit, wo du sagst, Junge, sprichst du mit dir intern selber und sagst, Junge, jetzt, ich bin an der Kuppe, aber lass nicht nach, motivierst du dich? Du hast ja keinen Trainer, der aus dem Auto hinten ruft. Mhm. Go, go, go.
Also jetzt einen speziellen Motivationssatz habe ich jetzt nicht, aber vom Grundsatz her ist es schon so, teilweise, ich glaube, ich rede dann auch laut mit mir. Also
interessiert mich wirklich.
Bin jetzt hier kein Selbstredner oder so, ne? Aber ist dann schon so, dass du dich dann manchmal auch einfach pusht. Mhm. Ich habe meistens bei den Orbits, habe ich sogar echt zumindest auf einem Ohr immer ein bisschen Musik gehört, weil es dann irgendwann dann auch ein bisschen, ne, wenn du dann 9 Stunden unterwegs bist, ja irgendwie brauchst du ja auch so ein bisschen
Motivationsmucke.
Bisschen Motivation.
Also da sind Leute unterschiedlich, aber das ist
halt
dein Ding.
Ne, genau. Aber dadurch, dass du halt auch meistens nicht so viel Verkehr hast, kannst du ja auch wenigstens ein bisschen Musik hören, kriegst trotzdem mit anderen auch noch was mit. Aber entweder motivierende Musik oder so, das hat bei mir ganz gut funktioniert. Oder aber
wie kriegst du die überhaupt an, wenn du nicht keine Pause machst? Da musst du ja
durchlaufen lassen, einfach eine Playlist irgendwie erstellen, dann lässt du durchlaufen.
Okay.
Ja, also speziellen Satz, nee, habe ich jetzt nicht für dich. Aber schon, es ist schon so, dass du dann mit dir selber auf jeden Fall dich dann halt selber motivieren musst. Und das habe ich dann auch teilweise gemacht. Und wenn du dann sagst, ey, jetzt komm weiter. Ne, so irgendwie sowas.
Das wollte ich wissen, dass du das auch wirklich so machst.
So, und dann, oder du denkst dir oftmals dann so. Und jetzt, weißt du, das ist jetzt der Punkt, wo andere eventuell vielleicht nachlassen. Jetzt kannst du vielleicht 5 Sekunden rausholen oder so. So insgeheim. Ne? Und das musst du halt irgendwie dann den ganzen Tag machen. Das summiert sich dann auf. Ne? Und dann, klar, summiert sich das dann auch teilweise auf eine halbe Stunde, 35, 40 Minuten auf, dann halt ein Vorsprung. Ne? Mhm. Wenn du halt jedes Mal, immer wieder, bei jeder möglichen Stelle an der Strecke, wo man vielleicht mal nachlassen könnte, wo du dann erst recht sagst, okay, jetzt mache ich hier erst recht weiter. Mhm. Oder tritt noch ein bisschen mehr rein. Ne?
Okay.
Ist für mich aber auch immer schwierig, weil bis jetzt habe ich halt auch noch nicht in Watt Messungen irgendwie investiert oder so, weil ich also auch erstmal gucken wollte, okay, ne, wo geht es bei mir auch so ein bisschen hin, weil es ist ja auch ein riesiger Invest.
Mhm. Wattmessung kennst du natürlich deine Werte von Zwift.
Da kenne ich es, genau.
Da weißt du
so,
natürlich
genau
schon, was du dir zumuten kannst.
Richtig, genau. Und das ist auf jeden Fall ein riesiger Vorteil, definitiv, aber sonst fahre ich halt einfach nach Puls.
Mhm. Mhm. Ja. Und Körpergefühl hast du ja auch ein bisschen wahrscheinlich.
Naja, genau. Ja. Ne, klar, sicher.
Also, dass du weißt, ob du jetzt gerade 180 oder 280 Watt trittst, das ist ja von Zwift gegeben.
Ja, genau.
Oder?
Ja. Aber das ist jetzt auf jeden Fall der nächste Step, dass man da auch mal, um auch noch irgendwie draußen auch besser Intervalle oder so zu trainieren zu können, ja, finde ich das auf jeden Fall ein guter Invest, so eine Wattmessung, ja. Ja, nee, so kam das dann halt mit dem Jetzt muss ich gerade selber überlegen, wo waren wir? An welchem Punkt waren wir jetzt?
Eigentlich ist jetzt ja der nächste Sport, dass du zu den Badlands gegangen bist und wo wir sagten, krass. Also,
naja, Badlands, die hier zugucken, die haben vielleicht schon so ein paar Landschaftsbilder im Hintergrund mal durchlaufen sehen. Ja. Was genau ist Badlands? Wo ist es genau? Was hat dich bewegt, dich da anzumelden? Haben wir ja zum Teil, glaube ich, schon mitbekommen. Ja. Aber wo ist das Rennen genau und worum geht es da?
Ja.
Die Strecken vor allem auch.
Genau, also wie gesagt, dazu bewegt hat mich im Grunde genommen eigentlich ja das Video
vom Vorjahr,
vom Vorjahr, genau, weil, wie gesagt, absolut tolle Aufnahmen, die Landschaft ist unglaublich. Start und Ziel normalerweise in Granada. Jetzt dieses Jahr war Start in Granada und Ziel war, ich glaube, 70 Kilometer weiter südöstlich in einem Bergdorf. Einfach aufgrund der Tatsache, weil man einen bestimmten Pass vom Vorjahr über den Veleta-Pass nicht mehr fahren konnte.
Das ist dieser Pass mit über 3200. Ja, müssten wir eigentlich mal hin.
Ja, das ist schon, das ist viel Heike-Bike einfach da in dem Fall.
Den haben sie dieses Jahr nicht zugelassen, weil?
Genau, weil irgendwie die örtliche Politik unten das einfach als für eine Rennveranstaltung dieses Jahr nicht zugelassen hat. Irgendwie sowas war das, warum auch immer. So habe ich es zumindest mitbekommen. Ne? Kann auch falsch sein. Aber so habe ich es genau. Und dementsprechend ist es dann so gewesen, dass sie dann, das ist halt einfach ein 750 Kilometer Gravel-Rennen, was ja knapp 80% der Strecke ist dann auch wirklich Gravel und Sand. Und 20% halt einfach hast du ja immer Verbindungsstücken, immer noch ein bisschen, war in dem Fall teilweise Asphalt, aber auch so Betonboden. Und sonst hast du halt, wie du es hier siehst, einfach Wüste. Also es geht durch die einzig in Europa offizielle Wüste, die Tabernas-Wüste. Sprich, und dann noch so inoffizielle Wüsten wie die Guraffe-Wüste. Sagt einem vielleicht was. Und das ist jetzt, müsste jetzt eigentlich auch die Guraffe-Wüste hier auf dem Foto sein. Und dadurch, dass der Pico Veleta jetzt in dem Fall nicht dabei war, wurde dann der Guraffe-Loop einfach dieses Jahr ein bisschen verlängert. Das war dann knapp ein 100 Kilometer Loop durch die Guraffe-Wüste. Und bei dem Rennen ist es einfach so gewesen, dass auch letztes Jahr schon an sich ganz klar die Wasserversorgung und die Resupply-Punkte einfach die Herausforderung waren, dass du einfach wieder Essen kaufen kannst, Wasser auffüllen kannst und so, dass das einfach teilweise problematisch ist. Du hast gerade im Guraffe-Loop ist es so, dass du halt schon 60, 70 Kilometer, vielleicht sogar mehr, in dem Fall gar keine Punkte hast, wo du wieder Wasser und Essen auffüllen kannst. Und hört sich jetzt vielleicht nicht viel an, aber in dem Fall ist es so, wenn du dann durch so ein ausgetrocknetes Flussbett fährst, wo dann halt, weiß ich nicht, wo du gefühlt irgendwie ja, 350 Watt grad trittst und mit 4 km/h vorwärts kommst, dann sind 60, 70 Kilometer halt schon echt lang.
Ja, ja.
Und viele Stunden. Und das, was halt dieses Jahr so war, dass die Temperaturen übermäßig hoch waren. Sprich, auch die örtlichen, die ja bei der Organisation des Rennens halt dem Carlos und dem David, den Veranstaltern, geholfen haben, die haben selbst gesagt, dass es jetzt übermäßig warm.
Okay.
Also normalerweise war so zu erwarten, dass die Temperaturen irgendwo zwischen 30 und 35 Grad sein werden am Tag.
Das ist auch
im
schon
viel.
Ist
auch schon viel, auf jeden Fall. Wenn du dann irgendwie, bei mir war es so, eine Woche vor aus dem Sauerland mit 12 Grad kommst, weil und Nieselregen, dann ist das auch erstmal viel. Aber ich bin dann halt auch schon eine Woche vor angereist, um mich zu akklimatisieren, an die Hitze zu gewöhnen, weil wir halt nicht diese 30 bis 35 Grad hatten, sondern bei einigen auf den Computern stand dieses Jahr knapp 50 Grad. Also sprich,
in der Sonne.
In der Sonne, auf jeden Fall. Aber da fährst du halt, weil halt einfach kein Schatten ist.
Ja, ja.
Und das ist in dem Fall, ja, war heiß. Ja, hier sieht man auch in dem Fall gerade.
Aber ihr dürft euch nachfüllen immer dann in Ortschaften. Ne? Dann fährt man in eine Ortschaft rein. Ich glaube, die habe ich auch irgendwo in so einem Video mal gesehen, dass man in die Ortschaften reingeht, Wasser kauft, trinkt.
Genau.
Und dann ist aber auch erstmal Schicht im Schacht. Ne? Dein Rad steht ja hier. Wie hast du dich denn mit Wasser versorgt? Ich sehe 3 Trinkflaschen.
Und noch einen Trinkrucksack.
Richtig, da passen dann nochmal 2 Liter rein oder was? Oder 3?
Irgendwie 1,8. Das war irgendwie 1,5 Liter Wasser, Waterbladder hier. Aber in dem Fall, da passen dann vielleicht nochmal 300 Milliliter mehr rein.
Aber Trinkrucksack war schon Plan.
Ist also, das auch verpflichtend vom Veranstalter, dass sie sagen, so und so viel müsst ihr mitnehmen?
Nee, gar nicht. Also im Unsupported-Bereich gibt es so gewisse Regeln. Zähle ich jetzt nicht alle auf, aber im Grunde genommen, dass du da halt, ne, unsupported ist halt wirklich, du musst dich selber versorgen, du darfst keinen Windschatten fahren, du darfst keine Hilfe irgendwie in Anspruch nehmen von einem Team von dir, was du dann an bestimmten Punkten der Strecke platzierst, wie zum Beispiel beim Race Across America, wo du halt wirklich ein Team hast, was dich auf dem Fahrrad sogar füttert. Ne? Das hast du da halt bei den unsupported Rennen grundsätzlich gar nicht.
Kurze Zwischenfrage. Kein Windschatten fahren heißt, du darfst nicht hinter einem Auto fahren oder so, aber hinter einem mit
auch nicht. Ist auch,
verboten.
Auch verboten, genau. Außer jetzt gerade, wie man es zum Beispiel hier sieht, wenn wir jetzt das war jetzt im Startbereich.
Ja, wo man aus der Stadt raus.
Lässt sich einfach nicht vermeiden, dass du.
Also es können sich jetzt nicht 2 Leute absprechen, wir machen da vorne mal gemeinsame Sachen. Du 10 Kilometer vor, ich 10 Kilometer vor.
Nicht in der Solo-Kategorie. Also sprich, es gibt ja immer eine Solo-Kategorie und auch immer eine Pair-Kategorie. Und in der Party-Kategorie ist es ja schon so, dass du dann kannst du dich abwechseln, dann kannst du auch die Ersatzteile untereinander tauschen, was auch immer. Da kannst du dir auch helfen.
Auf die Solo, genau.
Solo, nein, das ist zumindest nicht vorgesehen. Ne? Und dann soll man einfach immer gewisse Abstände einfach einhalten. Ähnlich eigentlich, würde ich sagen, wie beim Triathlon. Ne? Da darfst du ja auch keinen Windschatten fahren.
Ja, nur beim Triathlon ist dann vielleicht auch mal jemand, der es kontrolliert. Ich könnte mir vorstellen, das ist dann auf Kodex, auf Ehrenkodex.
Auf jeden Fall, das ganze System Unsupported Ultracycling, das ist
Ehrenkodex,
einfach Vertrauensbasis. Mhm. Also du kannst nur als Veranstalter bis zu einem gewissen Punkt das auch kontrollieren. Wie willst du das machen? Ne? Also es gibt ja 2 verschiedene Varianten vom Ultracycling. Also einmal, ich sag mal, die vorgegebene Route, sprich wie in dem Fall Badlands, sprich du hast wirklich eine GPX-Datei oder kriegst eine feste Route, der du einfach nachfährst, oder aber es gibt dann noch verschiedene Rennen, die da hast du Checkpoints, die du dann einfach selber mit deiner eigenen Route verbinden kannst, wie das Transcontinental zum Beispiel, genau. Und in dem Fall war es hier einfach eine gesetzte, fertige Route, der man einfach nachgefahren ist und genau, 750 Kilometer und in dem Fall 16.000 Höhenmeter knapp. Und halt durch viele Abschnitte, die wirklich von der Versorgung schlecht waren. Und vom Grundsatz her ist es dieses Jahr halt von der Leistung her so gewesen, dass sich halt extrem viele Profis oder ehemalige Profis angemeldet haben. Die Spitze eigentlich oder die schnellsten im Ultracycling auch am Start waren. Und werdet ihr aus dem Triathlon-Bereich auch kennen, der Alistair Brownlee. Dadurch, dass der halt bei Scott ja als Athlet immer noch unter Vertrag ist und von denen gesponsert wird. Und Scott in dem Fall jetzt der Hauptsponsor von dem Badlands war, hat der Alistair Brownlee als ehemaliger Doppel-Olympiasieger im Triathlon, ich glaube in der Kurzdistanz ist das, ne? In der Olympischen Distanz, dann teilgenommen. Und das ist dann schon. Da
ist ja auch ganz
schlackern
cool.
Dir schon erstmal die Ohren.
Hast du denn mit denen auch mal sprechen können oder hast du die gesehen oder waren die
Ja, auf jeden Fall. Also vom Grundsatz her ist es ja so, du hast eine Registrierungsphase oder Registrierung am Samstag und da trifft man sich und kann man sich schon unterhalten mit allen. Also da ist ja jeder so wie du und ich.
Ja, ja.
Ne? Und die sind da auch alle ganz offen und nett und ganz netter Typ. Und in dem Fall ist es so, dass jetzt für meinen Rennverlauf war es so, dass es eigentlich bis Kilometer 180 super gut lief. Mhm.
Was hattest du denn überhaupt für Ziele? Hattest du denn Ambitionen, dass du sagst, ich will Top 10 werden oder sonst was? Oder hast du gesagt, nee, ich gucke mir das jetzt erstmal an, wie weit ich komme, wie schnell und wie weit?
Genau, aber ich hatte schon vor, möglichst schnell zu fahren, also und wollte auch möglichst kaum bis gar nicht schlafen. Das war zumindest das Ziel. Mhm. Das ist natürlich jetzt bis dahin nicht zur ersten Nacht kam. Das ist ein anderes Thema. Aber im Grunde genommen war es schon das Ziel, wenig zu schlafen. So, da war auch mein Schlafsetup war auch einfach nur ein Notfall-Bivi, der so eine Rettungsdeckenmaterial innen drin hat. Mhm. Genau, aber es war sowieso auch nachts war es relativ warm. Also du brauchtest auch jetzt nicht so viel dicke Sachen mitnehmen, rein theoretisch. Und vom Grundsatz ist es so gewesen, dass sich eigentlich, sieht man auch immer wieder auf den Bildern, eigentlich dann Spitzengruppe abgesetzt hat von knapp 10 Fahrern. Die ersten 40 oder 45 Kilometern waren schon direkt mal erstmal ein richtiges Brett, waren auf den ersten 40 knapp 2000 Höhenmeter. Mhm. Das ist schon mal, da warst du schon mal erstmal
2000 morgens. Höhenmeter auf 40 Kilometer,
ja, ist ein bisschen Brett. Mehr als 40, ja, genau.
Das kann ich bestätigen, das ist ja wohl mal hammerhart.
Gerade das Bild davor war zum Beispiel, das war das Ende von den 2000 Höhenmetern, von den 40 Kilometern, das war der erste, kurz vorm ersten Checkpoint. Das war ein Asphaltclimb zum Beispiel. Ja, und da hast du auch gemerkt, ich konnte mich auf dem, aus Granada raus, konnte ich mich oder wollte ich mich ein bisschen absetzen vorne, weil bei Kilometer 14,7 aus Granada raus war einfach ein schmaler Single Trail. Mhm. Ich bin in der Woche vorher, um mich zu akklimatisieren, bin
also
ich auch
doch schon heißspornmäßig losgefahren.
Nee, ich bin immer noch nach meinem Puls und einfach so, dass ich mich gut fühle dabei. Ja, ne? Und es ist dann so gewesen, dass ich wollte ein bisschen Platz haben. Mhm. Und dann, dass ich dann halt in dem Fall vorne war, das war dann halt, gut, war dann halt so. Aber effektiv, wenn ich jetzt weiter in der Spitzengruppe gewesen wäre, sage ich jetzt mal, dann wäre auch genug Platz gewesen. Aber so hatte ich Platz, das war super und konnte mein Tempo auf dem Single Trail fahren, weil es relativ lose und steil war. Und wenn da einer vor dir, sage ich mal, ausklickt, dann musst du halt auch mit anhalten. Und dann dachte ich, okay, komm, why not? Dann fährst du jetzt halt der Erste da rein. So.
Ja, okay. Aber da hätte ich mir schon gedacht, dass dann die Leute gesagt haben, was ist das denn für ein Greenhorn hier? Was ist der denn? Wer ist das denn? Du bist ja nicht bekannt.
Du bist ja aufgefallen.
Du bist ja nicht bekannt in der Szene.
Ich hab's nicht gefragt.
Ja, ja, du hast es einfach gemacht.
Ja, gut. Ich bin ja schon mit dem Wissen in den Singletrail gegangen, dass ich dann ja auch wieder aufschließen lasse. Weil ich habe nicht den Plan gehabt, jetzt weiter vorne zu fahren. Und so war es dann auch, dass ich dann im Grunde genommen an diesem Asphalt-Climb das war zwischen Kilometer, weiß ich nicht, 32 oder und 37, also auf einer sehr kurzen Distanz, unter 10 Kilometer waren knapp 1000 Höhenmeter. Und das war ein Asphaltclimb, da wusste ich, okay, die ein Paul Voss oder die ganzen ehemaligen Profis, Alistair Brownlee oder Mattia De Marchi, auch ehemaliger Profi.
Ja, der auch gewonnen hat.
Der auch gewonnen hat, muss man dazu sagen. Also das ist ein heftiges Tempo gewesen. Also ich habe den, die haben mich dann eingeholt und ich habe den auch stumm fahren lassen. Ich wusste sofort, das bringt überhaupt nichts, wenn ich jetzt hier über meinem Tempo fahre, sondern ich bin einfach mein Tempo weitergefahren und das waren sechs oder sieben Fahrer und bin dann einfach so bis Kilometer 180 so auf Platz 8 ungefähr gefahren. Und da war ich super zufrieden mit, mir ging es echt gut. Also sprich, bis auf wie alle anderen auch, ein Sonnenstich bei 40, 45 Grad ging es mir aber gut. Ja. Aber es ist irgendwie auch nicht vermeidbar. Wenn du überlegst, du fährst bei 45 Grad ein Fahrradrennen, selbst wenn du bei 45 Grad in der Sonne sitzt und nichts tust, ist schon anstrengend.
Ja, ja, klar.
Und dann halt so ein Fahrradrennen zu fahren, ist natürlich klar heftig. Und bis zum gewissen Punkt in einem Dorf ist es dann so gewesen, um dann eigentlich auch zu meinem Ende zu kommen, dass ich ja eigentlich die ganze Zeit immer an so Wasserstellen eigentlich Wasser abgefüllt habe und es war immer alles super. Und an einer Stelle ist es so gewesen und ich habe auch nie vorher, muss ich mal dazu sagen, das Wasser vorher getestet. Mhm. Auch wieder ein Learning für nächstes Jahr. Nächstes Mal testest du das Wasser vorher. Es war aber auch alles immer in Ordnung. Nur an diesem an dieser einen Wasserstelle ist es so gewesen, dass ich kurz danach gemerkt habe, dass das Wasser komplett verchlort war. Habe ich aber im ersten Step nicht gemerkt, weil ich...
Du hast es aus der Leitung irgendwo abgezapft.
Genau, du hast überall an Mauern, an Spielplätzen oder was auch immer, an öffentlichen Plätzen hast du halt da so Wasserhähne. Ja, ja. Die Locals, die füllen da ihr ganz normales Trinkwasser ab und nutzen das dann auch. Und bei mir war es da halt in dem Fall so, das war ein bisschen ab vom von der Strecke. Den Wasserhahn hatte ich vorab bei der Vorbereitung des Rennens gefunden. Bei Open Maps, also du kannst ja überall die Wasserpunkt-Taste auch. Ja, ja. Und dann wusste ich, alles klar, da solltest du nochmal hin. Und war auch unten drunter unter dem Wasser, war auch alles nass. Aber im Nachhinein stellte sich heraus, das waren halt eher dann die Locals, die da halt das Wasser abgefüllt haben. Mhm. Und nicht andere Rennteilnehmer. Und ich habe halt alles voll gemacht und habe halt meine Elektrolyte-Tabletten da reingeschmissen, die halt auch nach so Beerengeschmack.
Dann merkst du den Chlorgeschmack nicht.
Genau, und dann aber nach 10 Minuten fing es halt ganz, also wirklich abrupt an, dass ich Krämpfe bekommen habe, Magenkrämpfe. Und dann mich halt einfach permanent angefangen habe zu übergeben auf dem Fahrrad.
Oh, okay.
Sondern ist es halt auch nicht hilfreich für deinen Haushalt, für den Körperhaushalt, dass du dann halt einfach das Wasser, was du noch aufnimmst, dann auch noch mehr dann halt auch aus... Ist halt einfach, wie es ist. Und dann ging es halt extrem schnell nach unten. Oder dann habe ich mich in jeden Schattenplatz habe ich mir gesucht, den ich finden konnte, was aber auch extrem schwierig. Das war allein schon eine Herausforderung.
Ja, ja.
Habe versucht, irgendwie davon wegzukommen, von diesen Krämpfen. Hatte aber auch kein anderes Wasser dabei. Ich hatte ja nur dieses Wasser dabei. Und das ist dann, du kannst nichts trinken, weil du dir dann immer weiter schaden würdest. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe nichts getrunken, weil immer mehr Chlor hätte ich halt zu mir genommen. Und dann habe ich mich halt immer nur stumpf unter einen Busch gelegt, wie bei dem einen Bild in so eine Ditch. Fällen die ganzen deutschen Wörter eigentlich.
So ein seitlicher Graben.
Ja, genau, so ein Graben, dankeschön. Und bis es dann so weit kam, dass ich dann halt knapp anderthalb Stunden in diesem einen Graben dann, wo das Foto auch aufgenommen wurde vom Veranstalter, saß und mir der Veranstalter dann einfach dann auch, muss man sagen, ist eigentlich auch absolut gegen die Regeln, aber wo ich dann drum gebeten habe, dass er mir Wasser gibt. Weil es ging nicht. Weil
naja, Gesundheit geht ja wohl vor.
Sie haben dann auch relativ schnell gemerkt, ich bin in keiner guten Situation. Ich konnte sie auch kaum erkennen, schwarz vor Augen. Ich hätte mir auch nicht helfen können.
Ja, ja.
War dann auch es war 15 oder knapp 20 Kilometer von dem nächsten Dorf. Über Schotter war ich wieder entfernt. Und da holte ich ja auch keiner ab.
Ja, ja.
So, und dann habe ich noch versucht, nachdem ich dann Wasser bekommen habe, habe ich mir eingeredet, dass es dann irgendwie ein bisschen besser geht. Habe das Wasser dann aber auch wieder, habe mich dann auch weiter übergeben. Habe dann noch 15 Kilometer geschoben, weil ich nicht aufgeben wollte. Beziehungsweise an der Stelle einfach noch nicht aufgeben wollte. Und weil ich konnte nicht treten. Der Körper hat kein Treten zugelassen. Das
sind die denn da bei dir geblieben?
Nö. Also es haben sich eigentlich so ziemlich alle Teilnehmer einfach immer erkundigt. Das war super. Also das ist eine ganz tolle Community.
Ja, ja.
Und habe dann entschieden irgendwann, okay, ich schiebe jetzt das Fahrrad zurück zum nächsten Ort, wo ich mir dann irgendwie was zum Ausruhen suche. Und habe mich dann
ein paar Stunden schlafen, essen,
ich hab
trinken
dann,
und hoffen, dass es dann weitergeht, ne?
Genau. Und dann war es halt so, dass ich wirklich anderthalb Stunden oder zwei Stunden das Fahrrad geschoben habe, habe mich dann in dem nächsten Ort dann ausgeruht. Und dann war es eigentlich nach dem Ausruhen immer schlimmer. Sodass ich am nächsten Morgen dann entschieden habe, okay, ich gebe auf. Na, ich wollte nicht am gleichen Abend, aber ich habe am nächsten Morgen dann entschieden im Grunde. Für mich in der Nacht eigentlich schon, weil ich schon in der Nacht immer wieder dann gemerkt habe, es habe immer weiter mich übergeben müssen und ja. Und ja, aber wie gesagt, viel gelernt, viele tolle Leute kennengelernt und
und wieder angemeldet. Sagen,
bis zu Kilometer, ist noch nicht offen die Registrierung, aber gut, ist natürlich irgendwie
ist
so.
Ist es limitiert auf eine gewisse Anzahl von Teilnehmern? Ich habe hier ein paar Facts, aber erstmal die Frage.
Nicht, dass ich wüsste. Also manche Veranstalter limitieren das, aber ich glaube, da ist Transamerika nicht so, ne.
Welche Anmeldegebühr erwartet einen?
Du hast eigentlich immer so... Bei den Ultra-Rennen hast du eigentlich, muss man sagen, roundabout so 200 Euro ungefähr. Aber ist oftmals dann aber auch, du kriegst auch was dafür. Du hast zum einen hast du ultra viel tolles Bildmaterial, was natürlich von dir gemacht wird. Das finde ich allein schon, das ist es wert.
Ja, wir haben ja hier viele Aufnahmen auch.
Juan Anbaros, den Link haben wir auch hier mit eingeblendet. Genau. Juanfotografia.com, der ist für viele Bilder hier im Hintergrund verantwortlich, die wir haben.
Genau, richtig. Einmal das, dann kriegst du auch so ein bisschen ein paar Gadgets natürlich, aber auch, du hast auch den Support einfach und das finde ich einfach eine tolle Geschichte und die haben ja auch Arbeit dabei. Also ich finde es absolut
gar keine Frage. Ich wollte nur mal den Leuten, die jetzt hier zuhören, guck mal, so ein normaler City-Marathon, da sind $100 normal und ein Ironman, da sind $500 normal. Also in welcher Preiskategorie bewegt man sich?
Ja.
Das wollte ich im Prinzip hier mal. So, unsere Werkstatt ist hier hinter.
Ah, ja.
Die macht ein bisschen Remi-Demi da.
Wir müssen mal hoffen, sehen, dass es gleich vorbei ist.
Wahre Leben hier.
Ja, wenn ihr Geräusche hört, uns hört man immer noch darüber.
Und da ein paar Fakts.
Aber eins habe ich noch. Ja? Zum Beispiel ist auch noch, das ist auch noch wichtig, auch der Tracker zum Beispiel ist auch noch mit drin. Also sprich, das ist ja das, worauf das Ganze basiert, um es auch als ich sag mal, Zuschauer oder Familienangehöriger, dran teilnehmen zu können an dem Rennen oder halt verfolgen zu können, ist es so, dass du halt dann, jeder Teilnehmer hat einen Tracker und dann kannst du halt über verschiedene Dienstleistungen oder verschiedene Homepages, dann kannst du halt dann den Rennverlauf beobachten, wo jeder halt dann sich befindet. Und das ist halt auch eigentlich meistens schon in den 200 Euro auch mit drin. Deswegen, also wie gesagt, das finde ich eigentlich vollkommen.
Ein eigenes Notgerät, so ein Garmin InReach oder wie die dann heißen, so ein Notrufsender, ein eigenes hast du nicht?
Hab ich nicht, nee. Also ich persönlich nicht. Also es gibt bestimmt welche, die einen eigenen auch haben, aber ich glaube, die wenigsten nehmen den dann auch noch mit. Gibt ja dann auch
klar, das wieder Gewicht.
Weil Gewicht. Aber andererseits ist es auch so, dass du halt, wie gesagt, auch eigentlich auch über den Tracker dann auch Hilfe rufen kannst, glaube ich. Mhm. Ja, wobei jetzt bei dem in dem Fall nicht, aber eigentlich war auch da das Handynetz eigentlich auch so weit, dass du da Hilfe rufen konntest, theoretisch. Mhm. Genau.
Ich habe hier ein paar Facts rausgeschrieben, die ich jetzt mal für mich ganz interessant fand. Es waren 265 Leute gemeldet, habe ich mir angeguckt. Ich habe mir angeguckt, dass 37 DNS sind, also did not start. Die ziehe ich jetzt mal einfach ab. Ich denke mir auch, viele Leute haben Probleme, in Corona-Zeiten zu reisen oder was auch immer der Grund war, dass sie nicht an den Start gegangen sind, bleiben 228, die an den Start gegangen sind. Und 79 sind angekommen. Die Zahl fand ich krass.
Ja.
Also deine Gründe haben wir auch erfahren, was deine Gründe waren, warum du aufgegeben hast. 100% nachvollziehbar.
Alle, die an diesem blöden richtig. Wasserfahren angehalten haben, alle aufgehört.
Aber das ist ja das Problem. Das
aber wir haben halt nicht nur 37 DNS, did not start, wir haben eben auch 149 DNFs von 228 gestarteten.
Ja.
Die Quote hat kein Ironman und diese Quote hat auch kein City-Marathon. Die Quote ist hoch.
Ist vermutlich jetzt auch nicht hundertprozentig repräsentativ, weil das wirklich den Temperaturen geschuldet ist, muss man wirklich absolut sagen. Also man muss sich bewusst sein, wenn man sich da anmeldet, egal mit welchem Approach da man jetzt rangeht, ob man jetzt sagt, okay, oder mit welchem Ziel, ob man das jetzt in 2 Tagen, in 3 Tagen oder in 6 Tagen fahren möchte, weil es gibt ja auch immer so ein Cut-off, ne, also ein Zeitlimit. Ich glaube, das war hier bei 6 Tagen. Und das ist aber auch dann echt ganz gut machbar, aber auch dann ist die Hitze trotzdem absolut heftig, muss man wirklich so sagen.
Also wenn Sie von Standardtemperaturen zwischen 30, 35 Grad ausgehen, Halleluja, 35 Grad und das
ist 3, auch schon 4, hart 5, genug.
Ist es absolut hart genug.
Auf jeden Fall. Ja, ja.
Aber wirklich,
definitiv.
Oder? Ja. Und was ich dann nochmal, was die Ergebnisse mich dann doch interessiert hat, du sagtest jetzt Maximalzeit mit den Cut-Off-Zeiten 5, 6 Tage. Was ich sehr, sehr krass finde, du hast das gesagt, die Sieger, die schlafen halt gar nicht. Und da habe ich halt jetzt mal gesehen, der Sieger war halt knapp unter 2 Tagen im Ziel. Aber jetzt hier Alistair Brownlee, wo du dann auch mal sagtest, eigentlich mit dem war ich ganz gut unterwegs, ist jetzt Platz 7. Der hat dann aber auch schon 11 Stunden Rückstand.
Ja.
Also 11 Stunden Rückstand von Platz 1 bis Platz 7. Was denkst du darüber? Das sind nicht 2 Stunden, das sind halt 11 Stunden.
Gut, man muss sagen, eigentlich in dem Fall ist es so, dass ich glaube, alle zumindest auch so Powernaps gemacht haben. Sprich, also nicht geschlafen wurde jetzt in dem Fall nicht.
Aber Powernaps sind das 20 Minuten?
Viertelstunde, 20 Minuten.
Genau, wir reden ja jetzt nicht über 2 Stunden Powernap, das ist ja kein Powernap.
Nee, genau, richtig. Das wäre schon richtig.
Das wäre ja schon Urlaub.
Ja, nee, und aber ich glaube schon, dass eigentlich so Powernaps vorne gemacht wurden. Und das wäre auch ja so mein Ziel gewesen. Zumindest mein Plan, ja.
Ja.
Genau. Aber so Powernaps ist es halt auch so, da kannst du halt, wurde mir gesagt, ich habe es noch nie, wie gesagt, weil ich bin ja echt noch echt unerfahren, aber zumindest das, was ich so eben von echt schnellen Ultracycling-Athleten gehört habe, dass du dein Gehirn halt extrem, ja, einfach austricksen kannst damit. Du kannst dem halt suggerieren, okay, du hast jetzt richtig Schlaf bekommen, du hast, das kann dich in vieler Hinsicht einfach auch nochmal retten, weil gerade Schlafmangel, das ist auch echt gefährlich. Ja, und dann, wenn du dann irgendwie halluzinierst oder so.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ich auch.
Dass man so weit geht, dass man halluziniert. Da ist eine Fata Morgana.
Also das muss, da bin ich auch echt mal gespannt drauf, wie das mal für mich ist, wenn ich das dann mal erlebe, weil gesagt.
Nimm doch erstmal ein paar Pilze.
Das könnte man so testen. Ne?
Ja, um genau. Zu gucken, wie das ist.
Naja, nicht so mein Ding.
Nein, das war jetzt auch ein blöder Scherz, aber ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich mich so weit verausgabe, so weit ans Limit gehe, dass ich Halluzinationen beim Radfahren kriege. Da würde ich sagen, da bin ich ja mal komplett, also das kann ich mir nicht vorstellen.
Ist wohl gang und gäbe, wenn man vorne mitfährt. Aber wie gesagt, hatte ich jetzt noch nicht, ist ja auch jetzt mein erstes Rennen gewesen und da habe ich halt auch einfach nicht beendet. Dementsprechend, ich bin ja auch einfach, ich lerne bei jeder Trainingsfahrt noch neu dazu. Dementsprechend ist diese Orbit-Serie, dass ich die gewonnen habe, ist für mich schon einfach ein toller Erfolg in diesem ersten Jahr und deswegen versuche ich da jetzt auch gar nicht zu enttäuscht zu sein. Na klar, bist du. Ne? Und du bist dann auch, das dauert auch 2 Wochen, dass du sagst, oh Mann, ne? Weil du denkst ja auch immer, umso weiter du jetzt von dem Rennen weg bist, umso weiter entfernt das Leid, sag ich jetzt mal, ist, du vergisst es, wie es war und dann sagst du dir, ach, es wäre doch bestimmt irgendwie möglich gewesen, doch zu finishen. Das nach ein paar Wochen sagst du es auf jeden Fall. Und
ja, du hast am nächsten Tag ja, glaube ich, dann auch ein gutes Gefühl für deinen Körper, dass du ihm wirklich schadest. Also wenn du dann nur dich übergibst, dann, also ich glaube, da hast du doch alle, also.
Es hat 3 Tage gedauert, bis ich wieder einigermaßen klar kam.
Aber dann hast du alles richtig
gemacht.
Vielleicht
war es auch nicht das Wasser und du hast dir vorher schon was weggeholt, wer weiß.
Keine Ahnung, ne? Also es kann alles sein. Aber es ist ja einfach
nur. Weil wenn es geklort ist, ist es ja normalerweise zumindest keimfrei. Vielleicht hattest du irgendwo vorher schon.
Aber abrupt. Ne? Das ist halt, weil die ganze Zeit war es alles in Ordnung. Ne?
Ja, man weiß es aber auch nicht. Man weiß es nicht.
Genau, lange Rede, kurzer Sinn, ist halt Spekulation.
Was noch spannend ist, dass hier nur 4 Frauen ins Ziel gekommen sind.
Boah, da bin ich überfragt.
Das ich sehe das hier. 6 Frauen ins Ziel und 4 waren es, die ausgeschieden sind oder 5.
Wichtiger, dass die Marion gewonnen hat, die letztjährig die Orbit-Serie gewonnen hat. Genau, die Marion. Ja. Und die ist dieses Jahr auch Zweiter geworden. Die hat sich ja, haben wir vorhin gesprochen, mit der Kim bei der Orbit-Serie dieses Jahr auch gebettelt. Und genau, die Marion hat gewonnen. Das war richtig geil.
Ja, ja.
Top-Leistung und ja, auch ihr erstes
Ultra Cycling Event. Und die ist in der Gesamtliste hier, ist sie 24.
Ja, richtig top Platzierung.
24 von 79 und fast alles Männer.
Ja, also das ist krass. Auch da, also im Ultrabereich, das sieht man jetzt nicht nur an Marion, sondern das sieht man ja auch, wie gesagt, hat man auch schon an der Fiona gesehen, die ja auch ein Transcontinental Race gewonnen hat. Das ist ab einer gewissen Distanz, ist vielleicht, ne, gibt es ja teilweise physiologische einfach Nachteile, die einfach der Körperbau einfach hat, da einfach nicht mehr gegeben. Und dann sind wir wieder im mentalen Bereich.
Wollte ich gerade sagen, aber die lange mentale Distanz, Härte, das ist geschlechtsunabhängig. So,
absolut. Und da sieht man einfach am guten Beispiel, wie zum Beispiel Marion oder halt Fiona auch, dass das spielt überhaupt keine Rolle im Ultra-Cycling, ob du Männlein, Weiblein, das ist bei so einer langen Distanz, ne? Also
schon Ingo, nächstes Jahr anmelden und wir machen das mal in 5 Tagen als Bikepacking-Tour.
Wo liegt denn das überhaupt genau? Ich bin ja geografisch totaler
Nerd. Also Richtung Malaga runter ist
genau,
das.
Genau, ne? Also ist im Grunde in Andalusien unten. Das ist ja, wie soll ich es jetzt genau erklären?
Südlich
also
ist schon Spanien.
Genau, also es ist schon südliches Spanien. Und
da kommt man ja
Sierra Nevada, da unten, wo auch die ganzen
Triathleten sind. Also du kannst auch zumindest auch gut hinfliegen.
Ja.
Du bist auch hingeflogen.
Nö. Wäre einfach gewesen. Nee, wir haben ja noch, wir haben Urlaub noch vorher gemacht ein bisschen. Also
du warst
Urlaub.
Ja auch
noch euren Jeep.
Nee. Der ist verkauft. Ja. Wir sind mit dem Auto runtergefahren. Das ist auch, aber
na gut,
das wollte ich gar nicht ansprechen, weil im Grunde, das ist auch etwas, was ich nie wieder machen werde. Ja. Das war 2 Tage hinfahren, 2 Tage zurückfahren, für insgesamt ja, fast 4600 Kilometer im Auto. Spaß ist das nicht. Das brauche ich auch nicht nochmal. Aber wie gesagt, ich hatte irgendwie ja noch nie mit dem Fahrrad geflogen, ja, und wollte mein Fahrrad und irgendwie auch ein bisschen Werkzeug mitnehmen. Wir wollten auch ein bisschen Zeug noch für den Urlaub vorher mitnehmen. Urlaub war es ja auch wirklich nicht so vorher, weil ich hatte gehofft, dass ich vorher irgendwie ein bisschen abschalten könnte, aber ich war ja so heiß wie Frittenfett vorher schon, dass ich halt vorher ein bisschen halt Streckenbesichtigung gemacht habe, trainiert habe und irgendwie dann mich auch jetzt nicht, machst ja auch nicht 15 Kilometer da Sightseeing durch Granada. Schadet den Beinen ja nur. So,
aber interessant, das ist, da sind aber auch normale Hobbysportler auch dabei, die einfach Bock haben, absolut, das zu finishen. Ne?
Ja,
das
absolut. Ist, ich sehe ja hier Leute in 4-5 Tagen.
Also
sind schon auch eine Menge Leute, die 4 Tage gefahren sind. Wobei wir das nicht vergessen dürfen. Wenn du 4 Tage 750 Kilometer bei der Hitze fährst, du bist ja auch schon fast 200 Kilometer jeden Tag. Ja, ja. Das ist ja gar nicht so, in 4 Tagen kann das der Otto-Normalverbraucher machen. Nee, kann er nicht.
Man muss das ja jetzt auch in Relation setzen. Das ist ja auch jetzt nicht teilweise 750 Kilometer Deist da, sondern es ist 750 Kilometer dann, wie gesagt, durch ausgetrocknete Flussbetten, sandige Flussbetten, wo du, wie gesagt, kaum vorwärts kommst und trittst wie so ein Verrückter.
Ja, ja.
Und dann sind halt einfach 750 Kilometer nochmal eine ganz andere Distanz. Und das kann man einfach auch überhaupt nicht mit normalen Gravel vergleichen und erst recht nicht mit Straße, wo du halt, wo du dich bergab mal ausruhen kannst, weil hier bergab hieß halt immer ein Single Trail, wo
kannst
du
es nicht so
hoch konzentriert sein musstest oder wo es so schlecht lief, dass du bergab sogar noch treten musstest. Das heißt, du konntest dich bergab noch nicht mal ausruhen.
Ja,
und
ja, ja, ja,
also du hast eigentlich permanent eigentlich immer Muskelreiz gehabt. Also du hast immer Anstrengung gehabt.
Ja.
Also es war schon
krass.
Ja, ja, cooles Event und ich muss sagen, bin auch total geflasht. Ja, also wenn ich jetzt mir die Bilder angucke und sage, ach, na, das könnte man ja vielleicht, also bei mir wäre es ja überhaupt eine Überlegung wert zu sagen, schaffe ich es überhaupt in der Karenzzeit überhaupt durchzukommen? Mhm. Und da sind wir wieder, wo wir uns trennen zwischen den Leuten, die es, wo du ja auch unterwegs bist, Vollgas und so. Bei mir ist es ja nur, kriege ich es überhaupt hin?
Ja, klar. Mhm. Absolut. Also genügend Leute, die mit der Zielsetzung da rangegangen sind, einfach nur zu finishen, vollkommen in Ordnung. Im Grunde genommen, ja, ich hätte auch gerne gefinisht, aber in dem Fall ist es jetzt nicht dazu gekommen. Aber
ich hatte vorhin ganz kurz vor dem Podcast einmal mal geguckt, wie viel Preisgeld es gibt und natürlich war ich so naiv. Ich habe naiv gedacht, naja, vielleicht gibt es ja 1.000er für den Sieger oder 5 oder, aber irgendwas wird es ja geben. Ich habe dich nicht gefragt, Inge, ob du das auch gedacht hattest, weil da ja Leute mit Namen am Start sind, die ja, sage ich mal, Alistair Brownlee haben wir gerade gesagt, der Olympiasieger. Eigentlich würde ich ja denken, der macht das ja nicht nur für Ruhm und Ehre, da an so einem Start zu sein. Da muss man ja wenigstens mal ein paar Euro mit nach Hause nehmen. Hm. Nichts gibt's, es gibt halt nur Ruhm und Ehre, das kann ich jetzt ja mal sagen. Ingo, was hättest du denn gedacht, dass der Sieger da nichts kriegt?
Ich habe keine Ahnung von Preisgeldern. In den Sphären habe ich mir noch nie bewegt, dass ich jemals eins hätte kriegen können.
Ja, aber hättest du nicht gedacht, da muss es doch für den Sieger mal einen 1.000er geben?
Das weiß ich nicht. Was gibt's denn beim Ironman?
Naja, beschämenderweise war früher mal so Ironman Lanzarote, da gab es mal wirklich nur 5.000 Euro. Aber natürlich für den Ironman Hawaii gibt es ja Geld. Also gibt's richtig, da gibt es.
Nee, ich hätte jetzt hier auch gedacht, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, ein Preisgeld.
Dass es gar nichts gibt. Okay.
Ist aber gang und gäbe im Ultracycling-Bereich. Ja. Also im bei Gravel-Rennen Übersee in den USA oder so schon, ne? Aber da müssen wir unterscheiden, jetzt wirklich im Ultra-Bereich gibt es eigentlich, das ist wirklich unsupported, Ultra-Bereich, keine Preisgelder. So das ist einfach, man zahlt was, einfach um dabei sein zu können und es geht einfach um die Ehre.
Siegerehrung wird ja schon schwierig. Wenn der Erste nach einem Tag kommt und der andere nach 2 Tagen, dann muss ja die
erstmal zusammen. Der andere kommt 11 Stunden später.
Gibt's eigentlich, also es gibt bei vielen Rennen, wie ich weiß, gibt's Finisher-Partys, die sind dann meistens schon so einige Tage ja, oder eigentlich zum Cut-Off hin, wo dann halt meistens auch die Gewinner meistens schon nicht mehr da sind, muss man dazu sagen.
Also beim Transcontinental ist das ja wahrscheinlich gang und gäbe, dass du ja nicht so lange da warten kannst, bis der Letzte durchs Ziel rollt.
Ja.
Könnte ich mir vorstellen, ja, weil ich meine, die meisten Leute machen das ja auch, sage ich jetzt mal, nicht als Profi. Es gibt schon mittlerweile
dann wieder zum
Profis.
Job.
Genau, also du musst ja auch mit deinem Urlaub klarkommen und du bist ja beim, sag mal, Transcontinental, die schnellen Zeiten sind ja, glaube ich, irgendwie so irgendwas
10 Tage?
Na, 10 Tage ist ja auch schon echt schnell. Mhm. Aber ich glaube so 8, 9 Tage, 10 Tage, irgendwie sowas. 8 weiß ich jetzt gar nicht, aber 9 oder 10 Tage irgendwie so, ne? Mhm. Und dann bist du ja auch nochmal, musst du auch schon mal erstmal da anreisen, dann musst du nochmal Rückflug und so. Ja, also das ist schon, da bist du schon mal locker 3 Wochen Urlaub, bist du schon mal los. Mhm. So, und dann halt noch irgendwie vielleicht nochmal irgendwie, wie viele Tage dann warten? Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ne?
Welche Rennen sind jetzt da, was steht denn jetzt alles noch auf deiner Agenda, die du unbedingt noch abhaken willst? Außer dass Badlands
ja
nochmal finisht.
Ja, gerade erst angefangen.
Ja. Ja, aber hast du da ein paar, wo du sagst, das reizt mich jetzt besonders oder da melde ich mich nächstes Jahr an oder übernächstes oder möchte ich gerne, wenn ich es hinkriege? Mhm.
Ja, dadurch, dass ich jetzt ja bei dem Transpyrenees hier von dem Transiberica-Veranstalter ja wegen dem Rehunfall ja nicht teilnehmen konnte, haben die netterweise meinen Startplatz von diesem Jahr auf nächstes Jahr dann halt verlegt. Das ist schon mal top.
Super.
Das heißt, das steht dann im Grunde auf jeden Fall im Optimalfall, wenn nichts dazwischen kommt, dann Ende Juni nächsten Jahres an oder Anfang Juli, das ist immer so ein bisschen, je nachdem.
Und dann als Vorbereitung den Deister Orbit nächstes Jahr.
Da können wir ja später nochmal drüber sprechen. und dann, ja klar, der Badlands fühlt sich halt an wie Unfinished Business jetzt so.
Okay.
Bisschen, ne? Also würde ich schon gerne nochmal jetzt probieren. An dem gleichen Tag habe ich gesagt, ey, auf keinen Fall. Und dann dauert es original 2 Tage, dann sagst du, ey, das musst du halt noch mal.
Ja, 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 ist doch schön.
Und das auf jeden Fall gerne. Und jetzt hätte ich eigentlich, jetzt nächste Woche Freitag, hatte ich einen Startplatz beim Two Volcano Sprint. Mhm. Da ist der Start unten am Ätna auf Sizilien und geht, wie der Name schon sagt, dann hoch zum Vesuv bei Neapel. Und das sind knapp 1200 Kilometer.
Das ist dass lustig. Das Sprint heißt,
ist
eine Frechheit.
Im Ultrabereich ist es wohl so, dass 1200 Kilometer immer noch als Sprint gelten. Ja? Also stecke ich auch noch nicht drin, aber lustig. Verrückt. Ja. Und 26.000 Höhenmeter, das ist halt die große Herausforderung. Und das wäre jetzt eigentlich dann gewesen, da das Rennen ist auf 100 Starter jedes Jahr eigentlich reglementiert und war auch eigentlich ausverkauft. Es ist dann aber glücklicherweise, habe ich dann im richtigen Zeitpunkt einfach die Juliana, die Veranstalterin, angeschrieben per E-Mail und gefragt, ob es doch noch irgendeine Möglichkeit gibt und dann halt einfach durch Zufall dann einer abgesagt hat. Genau, wirklich kurz vorher, am gleichen Tag und ich dann Startplatz bekommen habe. Und ja, das war eigentlich auf dem Start, Zettel stand das jetzt noch und jetzt habe ich nur leider irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen viel gemacht oder was, dass mein Knie jetzt gedacht hat, ich brauche jetzt unbedingt eine Schleimbeutelentzündung im Rechten jetzt in dem Fall. Mhm. Und das musste ich jetzt ein bisschen auskurieren, bin da jetzt so ein bisschen krank geworden und dann habe ich jetzt gesagt, alles klar, es macht jetzt einfach keinen Sinn.
Gibst den Startplatz frei?
Einmal das sowieso und Juliana war echt so cool und hat gesagt, ja, dann hast du ihn für nächstes Jahr auch. Also eigentlich stehen jetzt schon für mich 3 Rennen wieder fest für nächstes Jahr und alles andere ist halt schwer vorherzusehen, weil ich muss auch mit meinem Urlaub klarkommen, habe einen Vollzeitjob, wie gesagt, und mal gucken.
Titel verteidigen beim Orbit? Oder ist das dann nebensächlich nächstes Jahr, wenn du die 3 Riesendinger vor der Nase hast?
Muss man einfach schauen. Also wenn die Zeit da ist, also Bock hätte ich auf jeden Fall, vielleicht ein paar zu fahren. Mhm. Inwieweit ich komplett jetzt die ganze Saison mitfahren kann, weiß ich noch nicht. Aber das ist ja immer so, ne? Wenn es dann losgeht, auf einmal Blut geleckt, dann willst du doch wieder. Ne? Ja, deswegen schließt nichts aus, dass man irgendwie gerne dann doch alle mitfahren will. Aber mal gucken. Also was ich auf jeden Fall gerne machen möchte, ist nächstes Jahr halt so ein Tages-Gravel-Rennen mitfahren. Also sprich auch europaweit. Mhm. Sprich im Mai gibt es dann noch in Girona in der Radsport-Hochburg, sag ich mal, so ein 360 Kilometer Gravel-Rennen, das möchte ich gerne fahren.
Okay.
So ein paar Sachen schwirren da im Kopf, die so eigentlich ganz schön wären. Mal gucken.
Also,
ja,
also
sind viele Ideen.
Die Veranstaltung und die Szene, die wächst raketenartig.
Schneller, als man gucken kann. Also unglaublich.
Also, unglaublich, ja.
Hier sieht man ja, wie wir da aus Granada rausgefahren sind. Mhm. Hier mit dem lilanen Helm, das ist auch der Alistair Brownlee.
Du warst Erster.
Naja, nur in der Kurve. Ich sage das, weil genau, nur in der Kurve.
Ja, ja.
Nee, das war einfach noch
Cooler Erlebnisbericht. Also,
ja, absolut. Super. Ja, war eine echt tolle Erfahrung und viel gelernt. Das ist für mein erstes Jahr erstmal auch schon eigentlich gut.
Ja.
Mehr wie gut. Also hallo.
Ja, bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Irgendwann sehen wir dich da überall auf dem Treppchen rumstehen, dann können wir wenigstens sagen, wir hatten dich schon vorher im
Podcast. Ja, warten wir mal ab. Aber Zumindest probiere ich auf jeden Fall.
Und wenn nicht, genieß das, genieß die Zeit. Und das, auch wenn du natürlich sehr ambitioniert unterwegs bist, habe ich schon den Eindruck, dass du da ja trotzdem noch so diese Entspanntheit hast, ne, zu sagen, naja, ich will zwar gewinnen und ich gebe auch alles, aber wenn irgendwie bist du ja trotzdem so ein sympathischer Kerl und hast jetzt nicht nur das Thema im Kopf. Also du kannst ja auch mal, also wir haben ja auch schon privat gesprochen, kannst ja auch mal über was anderes reden. Das ist ja auch ganz schön.
Ja, ab und zu.
Und das Orbit Festival war super.
Ja, total. Also, aber habt ihr schon genug drüber verloren? Das ist auf jeden Fall eigentlich Pflicht, nächstes Jahr wieder hinzufahren für mich. Ja, cool. Mal gucken. Ein Rennen ist vielleicht parallel, das ist dann wieder schwierig. Was machst du dann? Aber mal gucken.
Gut.
Klare Empfehlung.
Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auch hier angereist bist.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat echt viel Spaß gemacht.
Super. Ja, dann sehen wir dich definitiv irgendwo nächstes Jahr wieder, hoffe ich.
Ja, bestimmt. Und wenn einfach nur...
Viel Erfolg natürlich bei allem, was du da planst und machst und viel Gesundheit. Danke. Hast danke. Ja genug Mist, was Gesundheit angeht, hinter dir. Deswegen, also auch da, ja, schöne Geschichte. Ich hoffe auch, dass das für euch als Zuhörer da draußen... Ja, auch mal interessant ist, da so ein bisschen die Hintergründe zu erfahren, wie sowas entstanden ist, wie man von, ja, als Fahrradeinsteiger dann auch relativ weit nach oben kommen kann in kurzer Zeit und solche Sachen. Und das muss ja gar nicht. Aber da sind ja auch vielleicht irgendwo mal einer da draußen, den man motivieren muss, überhaupt mal was zu machen, sportlich wieder. Das geht alles. Es geht alles und man kann viel, viel Spaß haben. Natur, in der Natur unterwegs sein, heute ja. Dank den Gravelbikes. Heute beim Joggen ist mir aufgefallen, dass ja dieses Gravelbike, sagen wir sowieso schon immer, dass das ein Geschenk des Himmels ist, dass man eben nicht mehr auf der Straße Rad fahren muss, dass man in die Natur rauskommt und andere Wege fahren kann. Beim Laufen ist es mir eingefallen, als ich überlegt habe, weil wir am Wochenende nach München fahren, gucke ich mal, wo ich da einen Weg zum Joggen finde, wo ich irgendeinen Park oder einen Fluss, wo auch immer man landet, ne? Das Gravelbike hat ja das jetzt ermöglicht. Beim Laufen würde man ja im Leben nicht lang auf die Idee kommen, an der B6 lang zu laufen. Mhm. Natürlich läufst du die Feldwege oder läufst einen Park und so weiter. Und das mit dem Gravelbike ist genauso. Das ist ja schon echt ein Geschenk des Himmels, dass man jetzt wie beim Joggen einfach sich schöne Wege suchen kann.
Ja, absolut, klar. Jetzt könnte man sagen, kannst du auch mit dem Mountainbike machen, ne? Aber im Grunde genommen ist es so, wenn du jetzt nur ein Fahrrad haben könntest, ja, auf jeden Fall bei mir.
Ja, mit safe. Jedem Fahrrad kannst du auch einen Feldweg fahren. Aber da hast du halt wirklich dieses Sportive mit schnell und hohem Schnitt zu fahren und so weiter, da fällt ja das Mountainbike raus, ne? So ein vielleicht. Zumindest dann, wenn man am Limit fährt, wie ihr seid, da ganz vorne rein.
Du hast ja einen absoluten Klassiker beschrieben. Dein erstes 1.000 Euro Scott Hardtail Mountainbike, dein zweites Rad, ein Rad, was beides kann. Mehr rennradlastig und einen zweiten Laufradsatzgelände. Du hast ja selber einen Klassiker beschrieben, der da draußen bei den Leuten ist. Ich brauche eine universelle Waffe.
Also vom Grundsatz her hätte ich mit vielleicht eine andere Gruppe drauf, dann bräuchte ich nur das Aspero. Mhm. Ja, weil Caledonia hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber ich meine, jetzt arbeite ich nur mal bei Jobrad, dann brauche ich auch ein eigenes Jobrad und dann habe ich natürlich dann auch die Vorteile, die das tolle System mit sich bringt, natürlich auch nutzen wollen und deswegen. Ja.
Gut. Hoffe, auch für dich war es nicht zu langweilig.
Nö, ach, haben doch für eure Verhältnisse haben wir doch knackig jetzt
die ja, genau.
keine ganz vier Stunden.
Knackige also Sendung ist es geworden. Ja, super. Also nochmal vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal auch an die Zuhörer und bis bald.
Danke. Ciao. Auch. Bis dann. Ciao.